Zwei Idioten unterhalten sich über idiotische Themen.
Hallo? Hallo?
Hallo, guten Tag, hier ist der Heavy Day Podcast.
Schönen guten Tag. Wer?
Der Happy Day Podcast.
Happy Day Podcast. Ah, von dem habe ich gehört, dass Sie sind der berühmte Podcast, der so viel Geld macht.
Ich wollte gerade fragen, ob Sie denn schon spenden.
Nein, ich noch nicht. Ich konsumiere
Bezahlen
lediglich.
Bezahlen Sie für das, was Sie nehmen. Sie nehmen einfach nur.
Bisher habe ich einfach nur genommen.
Haha, Sie wissen aber, ich bin schon diese ganzen Tür-an-Tür-Gespräche so gewöhnt, Sie wissen aber, dass Sie mehr bekommen für Ihr Nichts-Bezahlen, wenn Sie zahlen würden, weil dann bekommen Sie ja öfter im Monat einen Podcast.
Was,
Sie können sogar noch Bilder bekommen und Lieder nur für Sie.
Aha. Und außerdem, wenn ich mir das so durchdenke, kann ich da auch ein reines Gewissen bekommen dafür,
ja,
dass ich...
frei nach Peter G. Hornauer können Sie einen Energieausgleich machen.
Wenn er wüsste, wie oft wir ihn hier verwenden im Podcast, dann würde er von uns auch einen Energieausgleich verlangen.
Ja, genau. Und außerdem möchte ich Ihnen noch sagen, dass Sie sogar ein ganzes Wochenende mit uns verbringen können, wenn Sie richtig tief in die Tasche greifen, obwohl für das, was Sie da bekommen, ist es ja eigentlich nur ein Almosen.
Aha, ja, naja, wie viel muss ich da? Ich glaube, 1200 Euro muss ich da beraten.
Insgesamt, nicht jeden Monat.
Einmalig.
Insgesamt, 1200. Einmalig. Und dann kommen die aus Österreich in Holland angeflogen. Und der Roman, habe ich gehört, hinter vorgehaltener Hand, der bläst die ihn auch ein.
Tatsächlich, ja. Ja. Na, das hört sich besonders verlockend an.
Der bläst aber nicht so gut.
Aber vielleicht, wenn ich als Stimulanz währenddessen an Philips Rosette ein bisschen herumfummeln darf. Ja, dann.
Weiß nicht, ob das eine Stimulanz ist, die Rosette von dem Philipp. Ich glaube, die stinkt.
Wirklich, ja, da sind Sie ganz auf meiner Wellenlänge.
Ach, deswegen werden Sie auch Häuptling Stinkefinger. Sie mögen stinkige Gerüche, habe ich gehört.
Ich bin jetzt auf einmal auch der Häuptling Stinkefinger, oder was? Ich bin alles. Ich bin ein Zuhörer, ein Zahlender, ich bin der Häuptling Stinkefinger, der den Podcast selber macht. Das wird jetzt unglaubwürdig.
Das nennt man Schizophren.
Und das ist derjenige, der mit seiner normalen Stimme spricht, nicht derjenige, der die hohe verwendet.
Man hat eine Kopfstimme und eine Bauchstimme und ich spreche gerade mit dem Kopf. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Happy Day Podcast. Genug der Werbung. Roman, das Lustige ist, was ihr nicht wisst, ist, dass wir in der Zeit weit vorauslaufen. Roman, während die Hörer das jetzt hören, ist wahrscheinlich die Petri schon Bundeskanzlerin neue.
Ja, das könnte sein.
Es sind alle kriminellen Schwulen abgeschoben. Es herrscht wieder Recht und Ordnung in Deutschland!
Ja, das könnte sein.
Und diese kriminelle Merkel, die unsere Werte verraten hat. Ja. Das ist schrecklich. Gestern für uns, für euch in 2 Wochen oder so, also vor 2 Wochen, war Wahl. Und in Deutschland traurige Ergebnisse. Und ich merke doch, wie ich doch so einen leichten Aggro kriege, wenn ich die AfD-Leute reden höre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ja. Also da kann ich nicht... bei mir halten.
Ja, aber irgendwo in Tübingen oder wie heißt das Bundesland, wo sie so stark zugelegt haben, am stärksten zugelegt?
Tübingen ist eine Stadt.
Okay.
Und was du meinst,
Thüringen.
Ist Sachsen.
Sachsen, okay. In Sachsen, wie viel Prozent haben sie da?
24. Jeder Vierte, der gewählt hat, hat die Rechten gewählt.
Ja, aber man muss verstehen, dort in Sachsen, Sachsen hast du gesagt? Ja, in Sachsen gibt es, glaube ich, 3% Ausländeranteil. Da kann man schon mal
Da kann man es einem echt mal zu viel werden.
Ja, genau.
Die finden ja, weißt du, so, wie die sich wohl verhalten hätten, ja, die Sachsen, wenn die wie in unseren Schuhen gewesen wären, irgendwie über 20 Jahre lang den Solidaritätszuschlag zahlen hätten müssen, damit die sich da auch normale Straßen und Bürgersteige leisten können.
Ja, ja. Kaum vorstellbar. Aber wie gesagt, in Österreich alles unter 30% regt einen nicht mehr auf.
Okay, shit. Ich hoffe, ich bin nie so abgehärtet wie Österreich. Ja, es ist, diese Woche ist für mich eine wichtige Woche, weil ich habe am Sonntag den Marathon. Übrigens, Roman, alter Schwede, ja? Ich habe gesehen, ja? 55 Kilometer diesen Monat schon gelaufen.
55?
Nein. Du guckst so, dann habe ich das vergessen. War ich doch nochmal laufen. 10 Kilometer steht da immer noch am 14. Du warst so gut busy, Mann. Und dann warst beim Fasten ja auch einmal laufen. Warum machst du nicht dir mindestens dreimal die Woche Laufen-Schema?
Weil es anstrengend ist und weil ich es vergesse. Eigentlich in erster Linie, weil ich es einfach vergesse. Nein, das stimmt eigentlich nicht. Ich musste gerade überlegen, am Sonntag, kann ich mich erinnern, habe ich zur Vagina-Expertin gesagt, ich könnte jetzt zum Beispiel laufen gehen. Da hat sie gesagt, ja, du könntest laufen gehen. Da habe ich gesagt, ja, und dann haben wir gefrühstückt. Ja, das war's. Irgendwie.
Ich bin gerade in der Tapering-Phase und die Tapering-Phase heißt, dass man die letzten zwei Wochen weniger läuft.
Ah, okay.
Sukzessive kleinere Abstände und nicht so oft. Und es fällt mir sehr, 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 sehr schwer. Ich bin am Samstag nicht gelaufen und habe mich am Sonntagmorgen schon so gefühlt, als wäre ich 10 Kilo schwerer und würde wahrscheinlich nur mit 7 Minuten pro Kilometer laufen können. Und dann bin ich gestern laufen gewesen und bin mit 4,45
Alter
Minuten
Schwede.
Pro Kilometer die 10 gelaufen, habe mich wieder top gefühlt. Die Sonne scheint, es ist knallblauer Himmel. Es ist seit einer Woche oder so, ist hier so ein unglaublich. Guck dir mal diesen Himmel an.
Schön. Aber dann ist es das bei mir auch, dann bin ich auch in der Tapering-Phase gerade, weil ich
in der vierwöchigen Tapering-Phase.
Ja, genau. Der Bernie, von dem ich schon im letzten Podcast gesprochen habe, mit dem ich schon mal laufen war, der hat mich jetzt den letzten Podcast hörend, wo ich ja gesagt habe, dass ich gerne mit ihm nochmal laufen gehe, hat er gesagt, hey, wie wär's, wenn wir uns zum Halbmarathon beim Vienna City Marathon
anmelden. Ja, das ist eine gute Idee. Wann ist das?
Ja, ich glaube am 11. April, bin jetzt nicht ganz sicher.
Ja, dann schaffst du das noch, wenn du jetzt mal anfängst zu laufen. Und was hast du ihm geantwortet?
Noch gar nicht. Ich antworte ihm hier wieder im Podcast, der in drei Wochen...
Ja, aber das musst du nicht. Du musst ihm antworten. Das ist auch, ist auch assig, wenn jemand sich so
ist eine Frage
deiner
der
annimmt.
Ich möchte, ja,
das ist
auch, stimmt.
Er nimmt sich deiner an und er hilft dir vielleicht überhaupt. Das ist eine gute Motivation. Ich habe jeden Dienstag mit meinem Nachbarn einen Lauf geplant immer. Und das sagen wir fast nie ab. Muss echt was Schlimmes passieren. Ich habe übrigens noch was eigentlich Happy Day-mäßig ist. Ich habe einen 17-Kilometer-Lauf und ab der Hälfte hat mir mein, es war kalt, ich hatte aber eine kurze Hose an und da hat mir mein Sack so ein bisschen gebrannt. Ich habe gedacht, was ist denn da los? Und dann war ich zu Hause und diese Innenhose, die ja wie so ein Netz ist, irgendwie hat die sich umfunktioniert zu einer Art Käsereibe. Die Löcher.
Aha.
Und ich hatte, und jetzt kein Joke, ich hatte einen blutigen Sack.
Da ist Blut rausgeflossen dem Sack.
Nee, es war nicht nur so, dass er rot war, war blutig und es war so, dass wenn du mit den Fingern dran bist, dass du blutige Fingerspitzen hattest. Und ich habe danach geduscht und ich glaube, die Leute zwei Häuser weiter haben sich gefragt, ob irgendjemand für ein Tarzan-Musical übt.
Dein Sack, wenn du läufst, knüllt er sich auch zusammen zu so einem kleinen...
Ey, ohne Scheiß.
Das ist ja gar kein Sack mehr eigentlich. Das ist
der Freund von mir, der André, ja, der hat so einen Fleischerpimmel, wo wir manchmal neidisch drauf gucken.
Ja.
Wenn ich mich mit dem nach einem Marathon oder nach einem Ultramarathon umziehe, dann hängt bei dem echt sowas, so das Gegenteil, weißt du, so durch die Länge, das wird immer länger gezogen, habe ich das Gefühl. Und mein Pimmel, der ist kaum mehr sichtbar und bildet mit Schamhaar und Sack so ein Knäuel.
Mhm.
Und ich glaube, dass bei dem Lauf, weil es war wirklich sehr kalt, dass eventuell sich dieses ganze Verletzung dadurch, dass mein Sack sich so zusammengezogen hat, dass er vielleicht auch so ein bisschen eine Gänsehaut gebildet hat. Und die Gänsehaut ist ja wie so kleine Erhebungen.
Ja.
Und dass die vielleicht teilweise in diesen Löchern der Unterhose hängen geblieben. Wir gehen der Sache hier wissenschaftlich auf den Grund. Ich weiß nicht, was es dazu lang gibt. Und dass das hängen geblieben ist und dadurch, dass ich mich verletzt habe.
Ja.
Ja, ich werde auf jeden Fall mir meinen Schniedel aber sowas von einvaselinieren, sagt man im Fach Deutsch. Und dann wird man sehen. Wird man sehen. Ansonsten läuft alles bei mir gut. Mein Gewicht hält sich gut. Jetzt haben mehrfach Leute gefragt, warum ich eigentlich in Podcasts nie über die vegane Ernährung spreche. Weil irgendjemand hat immer gesagt, hey, willst du nicht mal im Podcast über vegane Ernährung sprechen? Ich habe gesagt, ey, vergiss es. Die Leute reagieren da so aggressiv drauf.
Und, in welchem und so, Podcast wollen ihr das? Im Lauf?
Ich weiß es eben nicht. Okay. Aber ich weiß, dass in dem Forum haben Leute auch gesagt, hey, und in deinem Lauf-Podcast redest du auch drüber. Sprich, waren es vielleicht Happy Day-Hörer. Ich weiß nicht, aber egal in welchem Podcast. Ich weiß, dass ich mache es einfach nicht mehr. Ich habe keinen Bock da irgendwie die ganze Zeit, oh, du missionierst und bla bla bla, weil ich es einfach nicht mache. Und haben jetzt gestern, als ich habe Salatfotos gemacht. Ja. Ich habe einfach so, oh, so schönes Sommerwetter, dann habe ich den Salat, fand ich fertig, ein Kunstwerk, habe ein Foto von gemacht und habe echt
Leute gesagt, bist du gedisst worden?
Nein. Kannst du nicht mal Rezepte posten? Da habe ich gedacht, Salat? Hallo? Vielleicht muss ich ja wirklich mal so, also zumindest Salat-Soßen-mäßig gibt es ja einige Tricks, die ich inzwischen gelernt habe. Aber ich war schon ein bisschen perplex. Und
ich gehöre zu der Fraktion, die Soße nicht, also Salatmarinade nennen wir es, die es nicht vorher anmachen, die zusammensprudeln in einem Becher, sondern ich schneide alles rein in die Salatschüssel und nachher, wir haben so einen 5-Liter-Kübel Olivenöl, weil ein Freund von uns, der importiert Olivenöl aus Griechenland und da kriegen wir 5-Liter-Kübel, weiß er das, und aus dem direkt, aus einem Blechkanister, aus einem riesigen, schütte ich das so nach Augenmaß hinein, Salz drüber und alles mögliche und schmeckt bisher immer gut. Ich glaube, für Salat habe ich ein echtes Händchen.
Kann sein. Allerdings mache ich ja gar nicht nur Essigölsoßen, sondern ich mache ja auch viel
Mango-Chutney-Dressing.
Mit Nüssen, mit gestern habe ich eine mit veganer Mayonnaise, Senf und Ahornsirup und Knoblauch und so. Super lecker.
Ja.
Ich denke mir, weißt du, wenigstens bei der Soße, da haue ich rein. Was eigentlich Blödsinn ist, soll man eigentlich nicht machen, aber wenigstens die Soße muss lecker sein, weil ich esse momentan jeden Tag mindestens eine Mahlzeit Salat, meistens sogar zwei. Oft gönne ich mir aber auf dem Salat was Warmes, so kleine Falafelbällchen oder
ein Schweinsschnitzel, sowas. Eine halbe Sau.
Nee, das nicht. Aber übrigens, was ich auch total seltsam finde, ja, wenn man auf, wenn irgendwo Leute auf Facebook, ja, ein Video posten über, was weiß ich, der perfekte Burger oder Steak grillen oder was weiß ich, dann dürfen sie das völlig ungestraft. Wenn du aber als auf Facebook irgendwas in der Überschrift vegan, also wenn zum Beispiel einer, ich habe zum Beispiel geschrieben, dass Nate Diaz, der hat jetzt Conor McGregor geschlagen, dass in der UFC, in der Ultimate Fighting und so, ziemlich krasser, der war ewig ungeschlagen, der Conor McGregor, war so eine Legende, ist auch auf dem Cover mit Ronda Rousey auf dem Cover vom PlayStation 4 Spiel und beide wurden in den letzten 2 Monaten entthront, was sehr lustig ist. Und jetzt kommt das Spiel raus mit Losern auf dem Cover. Und der Nate Diaz, habe ich jetzt gehört, ist Veganer, seitdem er 18 ist und seit den letzten paar Jahren sogar Raw Fruit und was man gar nicht denken würde, weil er ist so der absolute Ghetto Boy und ganz viele Leute haben sich echauffiert, als ich diesen Link gepostet habe, allerdings von Vegan Gains, der gerne provoziert, so ein Typ, aber ich hab den Film nicht mal angeguckt, ich habe mir gedacht, was? Nate Diaz ist Veganer, geil, und habe das gepostet und dann alle so, first rule about the Vegan Club, talk about the Vegan Club, mit so einem Fight Club Meme. Und denke ich halt immer, ich mache das doch bei Fleischessern auch nicht. Ich finde es so, warum müssen eigentlich Veganer schweigen? Es wird ihnen immer unterstellt, dass sie die ganze Zeit nur über ihre vegane Ernährung reden.
Ja, dabei, ich glaube, ich kann es auflösen. Synapsen haben sich kurz geschlossen und ich kenne das Rätsels Lösung. Es gibt 2 Gründe dafür. Das eine ist, dass es tatsächlich die Veganer gibt, die nichts anders können, als missionieren. Es gibt sie tatsächlich und die machen einen dann allergisch auf quasi...
Aber ich kenne sie gar nicht. Ich habe es noch nie miterlebt. Fleisch zu essen.
Ich habe mich noch nie irgendwo
hingesetzt. Und ich sage sogar manchmal, lecker, wenn jemand einen Burger kocht oder sowas. Gar kein Problem.
Ich habe so in der Schule, in der wir gemeinsam waren, da hat einer, ich weiß gar nicht mehr, wie er geheißen hat, ein ganz arger Öko, ein netter Typ eigentlich. Und ich habe Fisch gegessen und er...
Der Öko?
Nein, nicht der Öko. Es war auch ein Öko, aber nicht der Öko.
War bestimmt der Stutt.
Das könnte sein.
Der hat ja auch Fleisch gegessen.
Nein, nein, war es jemand, der kein Fleisch. Es war auf jeden Fall einer mit ganz langen Haaren, Brille, egal. Und der hat gesagt, findest du nicht komisch, ein totes Tier zu essen? Und ich habe dann, verstehst du, das brauche ich schon nicht. Das brauche ich schon nicht. Ja? Die Frage irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ne, mir wäre es eh lieber, wenn er noch leben würde. Aber war jetzt nicht der massive Missionierungsversuch, aber ist mir schon auf die Nerven gegangen, ehrlich gesagt. Und der Grund, warum es einem auf die Nerven geht, glaube ich, als Fleischesser, weil man tief in sich drinnen spürt, dass es irgendwie auch was Falsches hat, Tiere zu essen, nämlich in dem Ausmaß, in dem wir das tun, massenweise Rinder und Schweine in uns reinschaufeln, die wir nie gesehen haben, die irgendjemand von uns aus einer Massentierhaltung heraus geschlachtet hat. Ich glaube, Fleischesser wissen so ein kleines bisschen, dass es nicht nur richtig ist, einfach dieses
Fleisch. Ich glaube, der zweite Punkt spielt da wesentlich mehr mit, weil ich kann dir sagen, ich habe 100 Millionen tausende Gespräche gehabt, seitdem ich vegan bin. Ich bin ja bald ein Jahr vegan, ja? Oder nicht ganz ein paar Monate noch. Und ich habe nicht ein einziges Mal, habe ich zu jemandem in irgendeiner Weise klagend gesagt, was du da isst, ist total unmenschlich und bla bla. Noch nicht ein einziges Mal. Meistens ist es so, wenn ich frage, ist da Ei drin oder was weiß ich, irgendwo, wo ich bin, dass die Leute dann zu mir hinkommen und sagen, hä, wie vegan? Und dass ich dann eigentlich ab dem Moment, ab dem ich die Info raushau, und mit der Info muss ich auch nicht hinterm Berg halten, ist ja nicht so, dass ich das verschweigen muss, aber ich habe das Gefühl, es reicht zu sagen, ich bin vegan, dass die anderen Leute sich schon angegriffen fühlen. Und ein Freund von mir hat das jetzt kürzlich auch zugegeben, der hat gesagt, ich habe gesagt, warum hängst du dich denn die ganze Zeit eigentlich daran auf? Hat das was? Sag mal ganz ehrlich, weil ich habe doch nie zu dir irgendwas gesagt von wegen, du musst anders leben. Also nee, wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass es das schlechte Gewissen ist. Und denke ich mir, finde ich, muss man gar nicht haben. Aber es ist seltsam, dann lasst mich doch in Ruhe. Aber egal.
Ich finde, alle Veganer sollten so ein Symbol tragen, dass man sie gleich als Veganer erkennt.
Nee, aber angeblich machen die Veganer ja nichts anderes, als den ganzen Tag darüber reden und es jedem auf die Nase binden, ob was hören will oder nicht. Wie ich ja auch jetzt hier gemacht habe, wenn jetzt alle sagen, du Salatfresser. Ja, genau. Irgendeiner hat mich mal so geil bei Facebook, bei iTunes gehatet, so du Salatfressender, was weiß ich was, in irgendeiner Kritik von irgendeinem Podcast. Ich bin ein Sensibelchen, apropos Tiere und
ich,
so.
Ich weiß, Philipp.
Nein, ich weiß, dass du auch ein Sensibelchen bist, aber du bist es vor allem, wenn es um dich geht.
Nein, das stimmt nicht. Ich bin auch.
Naja, aber du bist es, ich habe es öfter schon erlebt.
Ich bin auch sehr sensibel, aber ich bin zum Beispiel auch sehr sensibel, wenn es um unseren, wie heißt der schnell? Unser Anmach-Spezialist. Da war ich ja auch sehr sensibel, ne? Für dich zu sensibel. Ach, egal, vergiss es. Weiter im Text.
Nee, überhaupt nicht. Da warst du, im Nachhinein warst du ja sogar noch so, I don't give a shit, der nervt mich jetzt nicht. Ich habe irgendwann Mitleid bekommen. Aber was ich sagen wollte ist, ich habe durch Facebook gescrollt und ich glaube, ich weiß nicht, was ich nebenbei gemacht habe. Ob ich nebenbei mit irgendjemand gesprochen habe oder gechattet. Nee, ganz bestimmt nicht. Aber das Lustige ist, dann kam ein Filmchen, die laufen ja inzwischen immer von alleine, die meisten zumindest. Bei Facebook fangen die an zu drehen. Und dann sah man ein Mädchen, die sehr attraktiv war, 25 vielleicht, und die hatte so einen kleinen schwarzen Punkt sich auf die Nase gemalt und so drei Striche auf jede Backe, so wie so ein Katze. Mhm. Und dann hatte sie an der Hand, am Schwanz, so eine Maus. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist ein süßes Video, das wird so enden, dass die sie dann irgendwie küsst oder mit ihr spielt oder was weiß ich. Und sie guckt so und sie grinst auch so in die Kamera.
Sie hat sie gegessen.
Und dann fängt sie an, ab und zu mit der Zunge so an ihr zu lecken und so. Und dann nimmt sie es in den Mund und kaut, fängt an, so auf dem Bein rumzukauen. Und die Maus, die hat dann so, das durch den Speichel war das Fell so nass und verwischelt und die hat dann so rausgeguckt und so. Das war so putzig, dieses süße Mäuschen, diese blöde Fotze, Entschuldigung, dass ich sagen muss. Bei einem Mann hätte ich gesagt, der ist ja dumme Schwanz, nur um hier den Sexismus vorzubeugen. Ja, diese dumme Fotze fängt dann an, drauf rumzukauen und ich habe sofort weggedingst und ich sag dir jetzt, das war das Wochenende, als Alexi weg war und ich lag nachts bei mir im Bett und wollte mir ein Fantasy wichsen und mir kam immer wieder dieses Image und ich konnte nicht mal mir einen runterholen. Es hat mich so, ich habe echt zwei Tage Ich habe das öfter gehabt. Ich habe auch, als ich das erste Mal gesehen habe, wie jemand, und das meine ich mit Sensibelchen, nicht nur mit mir, sondern ich habe mal gesehen, als ich klein war, in Karlsruhe, wie jemand einem anderen in die Fresse gehauen hat. Und da ist nicht mal Blut geflossen. Es hat einfach nur so mit der Faust ins Gesicht gehauen. Ja. Und das hat mir auch Tage hinterhergehangen. Und das hier, das hat mich wirklich schwer belastet. Da könnte man sagen, eine Maus, fuck it. Ich habe ja sogar Mäuse fallen bei mir im Haus. Aber wie man sowas machen kann, angeblich, scheinbar ist es ein Fetisch, und es gibt sogar einen Fetisch, wo irgendwie junge Frauen, meistens Asiatinnen, mit Stöckelschuhen Tiere zertreten, kaputt tottreten.
Das ist, ich hab Mäuse gehabt, als ich, wie alt war ich da, so 14, ab 13, 14 habe ich Mäuse gehabt, 2-3 Jahre lang, glaube ich. Und die sind mir auch, ist schon mal vorgekommen, dass mir eine in den Mund hineingekraxelt ist mit den Vorderpfoten und den ganzen Kopf reingesteckt hat in den Mund, weil sie einfach neugierige Viecher sind. Aber ich habe nicht drauf herumgekaut auf den Mäusen, sondern ich habe sie wieder ziehen lassen. So.
Ich weiß nicht, ob ich dieses Image jemals wieder... Ich bitte jeden, nicht nach diesem Film zu suchen. Es ist irgendwie... Vielleicht war es auch nochmal extra verstörend, weil ich irgendwas Süßes erwartet habe. Ich habe gedacht, das ist eindeutig also, mein Gott, wie so ein Katzenfilmchen So irgendwas Goldiges.
Ja, das
so
ist ja auch,
Motto, guck mal, eine Katze und eine Maus können auch gut miteinander auskommen. Und dieses Mädel, da merkt man wieder, dass man eben nicht, dass man nicht vom Äußeren auf Menschen schließen kann, weil sie sah super süß und sympathisch aus.
Es war auch eine Falle gewesen, einfach mit dem Pünktchen und den Schnurrbarthaaren. Das ist ja auch hundsgemein gewesen. Aber eins muss ich auch noch sagen, von wegen... sensibel nur bei mir. Ich kann mich erinnern, als ich als Kind, mein Gott, wie alt muss ich da gewesen sein? 8 Jahre, vielleicht 9 Jahre, als die unendliche Geschichte im Kino gelaufen ist. Und
Das Pferd, Atreo.
Ich glaube, das Pferd von Atreo. Genau. Und das ist im Moor versunken. Was habe ich geheult, mich in den Schlaf geheult am Abend, wegen eines Pferdes?
Ja, also, oder E.T. war das eher auch der erste Teardropper. Manchmal,
den muss ich mir wieder anschauen. Hast du den irgendwann mal in der Neuzeit gesehen, sozusagen? Den muss ich unbedingt.
Ich glaube sogar, ich habe mir das Remake gekauft. Also nicht Remake, nein, Entschuldigung.
Digitale Überarbeitung oder was?
Genau. Oder ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall, gab es so eine 30 Jahre Jubiläumsgeschichte. Okay.
Und wie war es, ihn wieder zu sehen? Enttäuschend?
Ich wollte ihn meinen Kindern zeigen und sie fanden ihn zu spannend, weil am Anfang ist doch, weiß man doch nicht, dass es ein Lieber ist und dann sieht man sowas durch den Garten rennen und da war das denen wohl doch noch zu spannend. Aber das ist diese Geschichte mit dem, es hat vielleicht viel mit der Erwartung zu tun, wenn man nicht erwartet, dass auf einmal sowas passiert wie da, dann so ähnlich wie das, wo ich dich aus dem wichtigen Probe rausgeholt habe. Weißt du noch?
Oh Gott. Ja, ich war letzte Woche, das war eigentlich eine sauspannende Geschichte, wo ich da war und was ich gemacht habe. Weil es gibt ja diese Orchester-Libraries. Das, was ich immer an Musik mache, wo du dann hinterher sagst, hey, cooles Sample, das du da verwendet hast, und nicht immer sagst, das ist kein Sample, das habe ich selbst komponiert und programmiert. Das sind Orchester-Libraries, die ich da verwende. Also Streicher, die irgendwann mal, wo einzelne Töne aufgenommen worden sind, die man dann zum Komponieren verwenden kann. So gesehen ist es eher eine Anhäufung von lauter Mini-Samples. Ja? Und da gibt es eben in Wien eine der großen Orchester-Libraries, kommt aus Wien, das ist die Vienna Symphonic Library, und die, da bin ich jetzt mit dem Cello dabei gewesen und habe auch für diese Library aufgenommen. Und das war irgendwie für mich ein großes Ding, weil ich verwende das selber und es war spannend, das mal zu sehen, den ganzen Ablauf dort, wie die das machen.
Hast du es denn lizenziert gekauft oder hast du dich praktisch selber
aufgekriegt? Nein, ich habe ich habe ziemlich viel Kohle für VSL ausgegeben. Als ich mal Kohle gehabt habe, habe ich ziemlich viel dafür ausgegeben. Und das war einfach eine tolle Erfahrung, weil nämlich auch alle normalen Sachen unter Anführungsstrichen sind schon aufgenommen gewesen, alle schönen Sachen, und wir haben jetzt nur noch das schräge Zeug eingespielt. Also es war fast mehr Geräusche, die wir möglichst alle synchron, zu sechst waren wir, aufgenommen haben, wovon sie dann kleine Futzeln rausgeschnitten haben und es in ihrer komplizierten Matrix zum Verbinden von großen, ist egal, recht viel Blabla jetzt. Aber in dieser Session, mitten in dieser Session, habe ich einen FaceTime-Anruf von Philipp, natürlich in der Pause, weil während des Aufnehmens habe ich, Profi wie ich bin, das Handy ausgeschalten. Und ich nehme ihn nicht an und er ruft gleich noch einmal an und ich drücke ihn gleich wieder weg. Und ich denke, ich habe mir beim ersten Mal schon gedacht, hey, einmal wegdrücken heißt eigentlich, ich kann gerade nicht. Aber gleich noch einmal angerufen.
Ich sehe das bei FaceTime nicht, ob du weggedrückt hast. Da ist einfach nur unavailable, da steht nicht...
Okay. Gleich noch einmal angerufen, gleich wieder weggedrückt und daraufhin irgendwie eine Nachricht. Ja, hey, bitte FaceTime mich an, es ist super wichtig. Und dann gehe ich raus, weil ich mir schon gedacht habe, es ist besser wahrscheinlich, weil bei FaceTime, wenn ich die Kopfhörer nicht eingestöpselt habe, ist alles auf Lautsprecher, ne? Dann kann jeder mithören und wenn mir jemand über die Schulter sieht, auch mitschauen, was du da so machst. Und ich gehe raus ins Freie, rufe dich zurück.
Nee, du hast mich doch erstmal normal angerufen und gefragt, ob es wirklich so wichtig ist.
Und du hast gesagt, was hast du gesagt? Ja, glaube ich, ne? Du hast gesagt, ja, es ist wirklich wichtig.
Ich habe gesagt, ruf mich einfach an. Ja. Ich wollte nicht lügen.
Und dann habe ich auf FaceTime gedrückt und das Erste, was ich gesehen habe, war, man kann sagen, es war ein Elefant mit Sonnenbrille, den ich gesehen habe.
Genau.
Philips Penis. So,
ich habe die Kindersonnenbrille meiner Tochter rumliegen gehabt. Ich kam gerade aus der Dusche, schön nach dem Laufen, weil man dann so gerne nackt noch in der Wohnung rumläuft. Und da habe ich gedacht, so, jetzt ist hier die Sonnenbrille, hier ist mein Schwanz, jetzt ist der Roman dran. Endlich die
Altnase. Das war eine Kindersonnenbrille. Ich habe gedacht, das war so eine überriesige Clown-Sonnenbrille. Wegen der Verhältnismäßigkeit auf dem Bild. Und aber es hat saulustig ausgesehen.
Es war eine Kindersonnenbrille, aber so eine, die so eine Gag-Sonnenbrille, die so doppelt so breit ist wie der Kopf. Ich habe kein Foto gemacht. Ich habe auch immer Angst, dass wenn ich das irgendwann mal mache, dass du einen Screenshot machst und mir das irgendwo ins Internet
stellst. Ja, das funktioniert nicht, weil kaum sehe ich es, winde ich mich und wende mich angewidert
ab. Aber ich habe das auch gehabt. Ich habe immer gedacht, warum macht der Roman immer so, wenn ich das mache? Mein Penis ist doch nicht hässlich, aber ich habe genau dieselbe Reaktion gehabt, als du mir deinen Pimmel in die
stimmt, Dings und der ist ja wunderschön. Ja.
Ich hatte übrigens einen schlimmen Albtraum letztens, dass ich an einer Laufveranstaltung mitgemacht habe, an so einem Traillauf. Es war aber wahrscheinlich der Lauf, den ich im Sommer machen will, die 80 Kilometer.
Ui.
Und ich hatte als einziger... Ich hatte keine Laufklamotten und nichts dabei. Und es hat sich so komisch angefühlt, weil alle dann so, hey, egal, du läufst halt mit und so. Und alle anderen so mit Rucksäcken, mit zu trinken und Laufschuhen und ich so in Jeanshose so mitgelaufen. Und ich weiß nicht, das war so weird. Und ich hatte hab mir dann von anderen was zu trinken geliehen und so. Das war wie wenn man so mit Verkleidung auf einen Maskenball kommt und als einziger nicht verkleidet ist. Mhm. Übrigens, ich bin geneigt, dass wir Fantasy-Wichsen wieder etablieren. Okay, und mit Fantasy-Wichsen meine ich nicht, dass man sich auf Gandalf oder irgendeinen sondern Fantasy-Wichsen. Ich finde, du hast völlig recht. Ich finde Fantasy-Wichsen, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße.
Schau.
Ich weiß auch nicht. Ich finde, ich habe öfter in letzter Zeit mal wieder Fantasy-Wichsen gemacht und es hat was. Mhm. Und inzwischen bin ich auch irgendwie überdrüssig dieser ganzen Porno-Filmchen. Ja. Ich weiß auch nicht warum.
Ja. Okay, finde ich. Ja. Und was heißt, wir sollen das etablieren? Sollen wir Ping-Pong-Wichsen umwandeln, einfach in Fantasien?
Fantasy-Wichsen. Pass auf, jetzt denkst du an Elefantenrollschuhe.
Ja, aber besser, wir können uns gegenseitig Dinge...
Nee, wir müssen, ich warte übrigens immer noch auf einen Ping wieder von dir.
Ja, ich weiß.
Wir müssen da auch, glaube ich, ein Zeitlimit einführen.
Nein, müssen wir nicht.
Aber du hast mal ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr, das geht nicht. Das kann man unseren Hörern nicht antun.
Ja, machen wir maximal ein Jahr. Was ist Fantasy-Wichsen anbelangt, wir könnten so machen, dass einer von uns, das können wir doch im Happy Day-Podcast verwursten, einer von uns dem anderen eine Fantasie aufspricht und der andere muss sich diese Fantasie anhören, die muss, sagen wir mal, mindestens 10 Minuten lang sein und der andere muss sich die Fantasie vom anderen anhören und währenddessen wichsen.
Vergiss es. Du glaubst ja nicht echt.
Ich finde das wunderschön. Was
ich glaube, dass das
nicht funktioniert.
Ich glaube nicht, dass ich auf deine Stimme wichsen kann. Das wäre, glaube ich, das Bitterste überhaupt.
Ja, die Herausforderung besteht darin, nicht auf meine Stimme zu wichsen, sondern auf den Inhalt, den ich transportiere mit der Stimme.
Guten Tag, Herr Jordan. Ich, ich denke, so spricht man jemanden an, bevor einem das Du angeboten wird.
Oh.
Hey, wer mich siezt, der kriegt aufs Maul. Da meine später folgende Geschichte schon teilweise recht krass ist, stelle ich mich als Herr A.W. Red vor. Er will nämlich Bilder haben, deswegen überspringe ich das kurz. Erstmal ein Lob an euch. Höre, glaube ich, aktiv seit Folge 50 und habe alles davor nachgeholt. Mein Lieblingspart war, wo Roman der chinesischen Austauschschülerin beim Kacken zuguckt. Das ist auch wirklich ganz, ganz was Frühes. Und den Zelluleute-Podcast finde ich auch ganz gut, aber Happy Day ist neben sanft und sorgfältig schon mein Liebling. Es gibt übrigens auch noch Themenwechsel und Fat Boys Run, nur so am Rande. Und der Honigdackel oder so, da gibt es, glaube ich, nur eine Episode und die ist noch nicht online, oder?
Es gibt zwei und die sind beide nicht online. Und das Honigbrot heißt es.
Ah ja.
Und es gibt Zelluleute auch noch übrigens.
Habe ich ja schon gesagt, hat er ja schon gesagt. Ah, okay. So, nun zu meiner Story. Viel Spaß beim Lesen und Diskutieren. Ich habe sie extra übrigens nicht gelesen. Ich habe da nämlich gesagt, hey, du, das Bild und das Bild und das Bild sind alle schon weg. Und dann hat er gemeint, und wie fandst du deine Story? Ich sage, die mache ich mit Absicht, lese ich die nicht vorher, damit es so frisch wie möglich kommt. Mhm. Also, generell fahre ich sehr viel auf Festivals und Konzerte. Die Musik, die ausgelassenen Menschen und die laissez-fairen Regeln sowie das Bier sagen mir einfach zu. Hm. Letztes Jahr, im Juli, war ich mal wieder, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich noch einen Ausschlag habe. Ja, letztes Jahr im Juli war ich mal wieder mit einigen Freunden auf einem, welche mir auch hinterher erzählen mussten, was alles passiert ist. Tag um Tag kamen dann auch bei mir immer mehr Erinnerungen wieder hoch. Wir haben an jenem Tag wie üblich morgens angefangen zu trinken. Da es eine Unwetterwarnung gab, saßen wir im Vorzelt, um dem Regen zu entfliehen.
Vorzelt.
David sagte dann irgendwann, jetzt wird der Schnaps rausgeholt. Eine Flasche Erdbeer, eine Rhabarber, eine Kirsche und die vierte weiß ich nicht mehr. Ich muss schon kotzen bei der Vorstellung, sich mit Erdbeerschnaps zu besaufen. Süß kotzen, na gut. Die vier Flaschen haben wir dann quasi im Rekordtempo, also so um die halbe Stunde leer gemacht. Während meine Freunde danach genug für den Tag hatten und nicht abstürzen wollten, habe ich die ganze Zeit nur am Limit, immer am Limit gerufen und weitergesoffen. Am Limit, immer am Limit. Um Mittag rum fiel mir das Reden schon deutlich schwerer und außer am Limit habe ich nicht viel herausgebracht. Bier auf Bier, Gin Tonic auf Gin Tonic ging es weiter. Einige meiner Freunde sind dann zu den Bands gegangen, aber Franz und Manuel sind mit im Camp geblieben. Ein Junge aus dem Nachbarcamp, was heißt Nachbarcamp?
Vielleicht Zelt.
So, Nachbarzelt wahrscheinlich, wurde alleine zurückgelassen und fragte, ob er sich zu uns setzen könnte. Mittlerweile saßen wir draußen, da der Regen weg war. Es war aber immer noch usseliges Wetter.
Mhm.
Wir sagten ja, und er hat jedem, wir sagten ja, und er hat jedem eine Frottee-Decke gegeben gegen die Kälte. Mir persönlich war das aber viel zu schwul und als ich pinkeln musste und er dann auch etwas gesagt hat, das mir in meinem Zustand nicht gefallen hat, erwiderte ich pisse dir jetzt auf deine Scheißdecke.
Oh.
Wohlgemerkt, er war mit jener noch zugedeckt. Daraufhin sagte er, das würde ich sowieso nicht machen. Naja, das sagt man einem besoffenen Ich nicht zweimal. Und so holte ich meinen baumstammgroßen Löris raus und hab den Kerl volles Rohr angepisst, worüber dieser nicht sonderlich glücklich war und mich umschubste. So eine Frechheit wird der eiskalt handgreiflich, dachte ich mir und wollte ihn mal ordentlich durchlassen, wovon meine Freunde mich aber abhielten. So trank ich weiter und weiter mit dem immer wieder zu vernehmenden am Limit, immer am Limit, bis der Punkt kam, an dem ich nicht mehr richtig gehen konnte und auf dem Weg zum Pinkelzaun immer wieder umgekippt bin. Gegen Abend konnte ich nicht mehr reden, nur noch Limit schreien. Der Rest unseres Camps kam von den Bands wieder und wunderte sich sehr über meinen Zustand. Als es anfing zu dämmern, stand ich plötzlich auf und schrie, so, jetzt gehe ich mir was zu ficken suchen. Dies sorgte natürlich für allgemeine Erheiterung. Ich ging ca. 20 Meter bis zur Straße. Ich finde das so geil. So wirklich so mit so einem Plan. Ich suche jetzt was zum Ficken. Wo zwei junge Frauen standen. Immer noch in Sichtweite meiner Freunde. Ich habe leider vergessen, was ich ihnen gesagt habe, aber es scheint sehr überzeugend gewesen zu sein, denn nach ca. 30 Sekunden sind die beiden mit mir mitgekommen. Meine Freunde protestierten lautstark, dass das schon an Vergewaltigung grenze. Und auch Roberts Kommentar, dass das einfach nur noch widerwärtig sei, hielt uns nicht von unserem Vorhaben ab und so gingen wir zu dritt in mein Zelt. Allerdings habe ich mich in meinem Zustand nicht mehr drum geschert, das Zelt auch zuzumachen, wodurch alle freies Blickfeld auf das Geschehen hatten. So lag ich da, also auf meinem Rücken, mit geschätzt 3,5 Promille und die beiden Damen vergingen sich an meinem kanonenrohrbreiten Glied. Die Kommentare und Blicke meiner Freunde wurden der einen aber zu viel und sie ging, woraufhin einer meiner Freunde ihr 5 Cent hinterherwarf für ihre Verdienste. Klammer, tut mir leid, wenn ihr Feministenherz an dieser Stelle etwas weint, Herr Jordan, aber ich möchte nichts auslassen. Die andere hingegen blieb. Ein wahres Wunder, dass ich in diesem Moment meinen tempelsäulendicken Prängel überhaupt noch in den erregierten Zustand bekam. Aber nun ja, Gummi drüber und wir fingen an. Justus, der kleine Bruder von David, hat durchgehend versucht, mir eine Fahnenstange in den Arsch einzuführen. Aber trotzdem habe ich die Sache zu Ende gebracht. Ob sie auf ihre Kosten kam, kann ich leider nicht mehr bestätigen. Ich weiß auch nicht mehr, ob sie gleich danach gegangen ist. Als meine Freunde alle schon schliefen, ist Manuel aufgewacht wegen Geräuschen vor seinem Zelt. Ich war es, der nur in Boxershorts auf allen Vieren rumkroch und anscheinend mein Zelt suchte. Am nächsten Morgen sah ich den Typen wieder, den ich angepisst habe, welcher ziemlich sauer auf mich war. Ich fragte ihn, warum er so wütend ist. Dann fing es an zu dämmern. Ich entschuldigte mich und sagte, das wollte ich nicht. Insgeheim fand ich es aber ziemlich cool, ihm Dominanz gezeigt zu haben. OMG. Die 60 Kilometer Rückfahrt waren die Hölle. Als wir Franz in Mönchengladbach am Bahnhof rauslassen wollten, habe ich in voller Fahrt erstmal aus dem Auto gekotzt und den Rest am Bahnhof rausgelassen, wo mich alle Passanten ungläubig anstarrten. Die letzten 20 Kilometer habe ich durchgehend gewürgt, was Manuel, der Fahrer, nicht so lustig fand. Mhm. Zu Hause angekommen, durfte ich erstmal sein Auto säubern und bin dann wieder ins Bett. In diesem Sinne immer am Limit. Viele Grüße von der holländisch-deutschen Grenze.
Sowas. Ich habe mal einen White Russian-Absturz erlebt, einen ganz üblen. Ich war komplett nüchtern die ganze Zeit, bin aufs Klo gegangen, habe einmal die Augen zugeschlagen, wieder aufgemacht und dieser eine Zwinkerer hat ausgereicht, um mich vom Zustand der gefühlten kompletten Nüchternheit in eine katastrophale Fetten hineinzuschleudern. Und auf der Nachhausefahrt habe ich auch, mein Bruder ist gefahren, ich bin hinten drin gesessen, an jeder Ampel habe ich es geschafft, bei Rot auszusteigen und draußen mich zu entleeren und dann wieder einzusteigen. Immerhin habe ich nichts sauber machen müssen.
Ich finde Alkohol echt so ekelhaft. Ich weiß auch nicht, ich meine, ich habe ja immer noch dieses, wann mache ich das eigentlich mal online, aber diese Geschichte mit dem Simon war mein letztes Mal, dass ich Alkohol getrunken habe. Das ist inzwischen, glaube ich, 3 Jahre her oder so.
Und seitdem auch kein Schluck oder so, ein Schluck Rotwein oder irgend sowas, oder wie?
Nee, ich trinke ja sowieso Rotwein, finde ich nicht lecker. Und Bier auch nicht, von daher, nee,
gar nichts. Was so lecker?
Momentan trinke ich eigentlich nur Wasser.
Ja, aber was an Alkoholiker was findest du lecker?
Lecker gar nichts. Was ich mir machen kann, sind so Cocktails mit Wodka. Hm. Ich glaube, Baileys finde ich grundsätzlich, würde ich das lecker finden, aber ich glaube, da ist ja Sahne drin. Das fällt ja zum Glück dann auch weg. Aber das habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren getrunken oder so.
Das letzte Mal gestern in der Früh.
Gestern in der Früh?
Ja.
Jetzt ernsthaft?
Ja. Wir haben uns einen kleinen Schluck davon in den Morgenkaffee hineingegeben. Ist einfach unglaublich gut.
Okay. Sehr geehrter Baron Bärenbumser und Häuptling Stinkefinger. Beginnen möchte ich meine Mail, wie es sich für einen anständigen Fan gehört, mit Lobeshymnen, einem großen Danke. Vor etwas mehr als einem Jahr langweilte ich mich beinahe zu Tode und erinnerte mich vage an diesen Herren mit der seltsamen Mütze, der in einer Folge Almost Daily über seinen Podcast berichtete. Da Simon begeistert von jenem Machwerk war, musste es um etwas gehen, das mir durchaus gefallen könnte. Die nächsten 2 Wochen verbrachte ich nun damit, euren Gesprächen zu lauschen, holte in dieser Zeit alle Folgen nach. Seit diesem denkwürdigen Tag bin ich ein brennender Fan eurer Kunst und erwarte jeden neuen Cast mit Ungeduld und Vorfreude. Machst du denn auch einen Energieklaus gleich, Joachim? Nun möchte ich allerdings...
Falls du dich fragst, wie du diesen Energieausgleich machen kannst, du findest die Antwort unter
www.patreon.com/happydaypodcast.
Oh, ein Jingle. Ein Jingle war das, oder?
Spende, du kleines, unwürdiges Fäkalschweinchen. Sonst mache ich dir Knoten in deinen Nippel.
War das ein Jingle?
Ich sag's nicht, lass dich überraschen.
Okay. Nun möchte ich allerdings nicht nur meinen Dank für die schönen Stunden der Unterhaltung an euch senden, sondern selber Bericht erstatten. Ein fairer Ausgleich sozusagen für die Tränen, die ich bereits gelacht habe. Na, sagen wir, Ausgleich würde bedeuten, dass du jetzt ungefähr 160 Stunden am Stück eine Geschichte erzählst, ja? Aber du kannst auch dein, aber halt, wie kann er nochmal seinen Ausgleich machen?
Er könnte zum Beispiel auf
www.patreon.com/happydaypodcast
gehen und dort Gutes für uns tun.
Ah, okay. Ein schweres Unterfangen, wie ich festgestellt habe. Im Themenbereich Porno, Poppen, Peinlichkeiten habe ich nämlich mehr als genug zu erzählen. Entschieden habe ich mich für eine Geschichte aus jüngster Vergangenheit, die vielleicht nicht ganz die Brisanz anderer Hörermails toppt, mir jedoch unendlich unangenehm ist und gegebenenfalls nicht nur euch ein Lächeln entlockt, sondern auch anderen Hörern, falls ihr es in den Cast schafft. Vor knapp anderthalb Jahren entschied sich mein Vermieter, dass es Zeit wäre, das gesamte Haus, in dem ich wohne, einer Grunderneuerung zu unterziehen. Da die üblichen Firmen, die solche Arbeiten vornehmen, jedoch einiges an Geld kosten, wurde sein Bruder damit beschäftigt. Jener Bruder... Ja,
haben wir das nicht schon? Kommt dir das nicht bekannt vor? War da nicht irgendwas dann mit...
Nee.
Nein? Okay, na, dann mit Polen, die, ich weiß nicht. Lies mal weiter.
Nee, vielleicht hast du die auf Facebook einfach schon gelesen.
Ist die von Facebook? Das könnte sein, dass ich da reingelesen habe. Okay.
Vor knapp anderthalb Jahren. Jener Bruder muss ihm irgendwie begreiflich gemacht haben, er besäße das Können, das gesamte Gebäude binnen weniger Wochen im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. So rückte der Herr Bruder also mit einem serbo-kroatischen Pärchen bestehend aus zwei Männern um die 40 und schwerem Baugerät an. Die Kroaten bezogen kurzerhand Quartier im Keller und hausten dort für mehrere Monate. Während er bei seiner Mutter einzog, die in der Wohnung über mir lebt. Schnell wurde mir bewusst, dass jenes Trio mehr als ungeeignet war, irgendeine Art von Renovierungsarbeit durchzuführen. Das wurde mir klar, nachdem Wasser, Strom und TV aufgrund von kleinen Versehen jeweils für 1 bis 6 Wochen nicht mehr zur Verfügung standen. Schließlich jedoch das Wort Worst-Case-Szenario, der Vollhorst schneidet das Internetkabel durch, weil es, ich zitiere, im Wege war. Jetzt gehöre ich zu der Art Menschen, die fast 100 Videospiele und alle Folgen Happy Day auf der Festplatte gespeichert haben, aber Pornos ausschließlich via Internetportalen konsumiert. Schlauer Junge. Wie machst du das eigentlich, Roman? Speicherst du noch Pornos?
Nee.
Ich habe, als ich Foto gewichst habe, habe ich das noch manchmal gemacht, dass ich dachte, ey, genau. Dich, mein Schatz, dich finde ich nie wieder in den unendlichen Weiten des Internets. Du kommst zu mir ins Hütchen.
Ja, auch von Freunden weitergegeben. Also ich habe noch DVDs. Ich weiß genau, ich habe noch eine DVD. Da steht drauf, auf der DVD steht drauf Künstlerinnen. Und ich weiß noch ganz genau, dass meine damalige erste Freundin, die lange Beziehung, die ich hatte, dass sie sich sehr aufgeregt hat über die Beschriftung Künstlerinnen, nämlich ernsthaft aufgeregt.
Ich habe die immer Dokumente oder sowas genannt oder Steuersachen oder solche Sachen, wo ich dachte, da guckt niemand. Wahrscheinlich muss man bei jedem noch den langweiligsten Ordnerbeschreibung gucken und findet Porn. Jetzt geht es in Kurzum, ich saß auf dem Trocknen. Zwar besuchte mich in dieser Zeit immer mal wieder eine Freundin, mittlerweile hat sie mich bei WhatsApp blockiert, ihren Facebook-Account gelöscht und ist, glaube ich, wegen mir umgezogen. Aber das ist eine andere Geschichte. Lieber Achim, die Geschichte, ja, die will ich auch hören.
Ja.
Die amorösen Aktivitäten nicht gerade abgeneigt war, also die Freundin. Da aber zwischen ihren Besuchen gerne mal 3 Wochen vergehen konnten, hatte ich Druck ohne Ende. Anfangs klappte es noch mit Fantasie. Aha, das ist unser Thema heute. Das ist das heutige große Dachthema sozusagen. Um genau zu sein, fast 2 Monate lang. Nachdem ich aber jede Frau, die ich jemals gevögelt habe und jede, die ich jemals vögeln wollte, in Gedanken dazu brachte, meinen Schlong in den Mund zu nehmen, war die Luft raus. Das Tier in mir brach hervor und ich brauchte dringend wieder eine anständige Vorlage. Ich beschloss also eines Abends, nachdem ich fast eine Stunde lang vor mich hinschleuderte, ohne das gewünschte Ergebnis zu erreichen, dass ich etwas anändern muss. Hier sei erwähnt, dass ich Krankenpfleger bin und als Nachtwache in einem Altenheim arbeite. Ja, jetzt wird's wieder spannend. Als mir also an diesem Abend berichtet wurde, ist das übrigens die Geschichte, die du dachtest, dass es ist?
Ich habe nur am Anfang anscheinend reingelesen und habe dann aufgehört.
Okay. Berichtet wurde, dass der perverse kleine Opa, den meine Kollegin schon des Öfteren beim Wichsen erwischt hatten, im Krankenhaus ist, sah ich meine Chance. Ich huschte um 2 Uhr nachts in das verlassene, daliegende Zimmer und stellte es auf den Kopf. Schließlich fand ich die wohl umfassendste Pornosammlung, die ich jemals gesehen habe. Hinter einem Stapel Hemden und Socken lagen knapp 50 DVDs. Jeder Fetisch wurde bedient und mein kleines Herz und meine Geschlechtsorgane machten einen freudigen Hüpfer. Hektisch griff meine schweißnassen Hände ein paar Filmchen und ich flüchtete aus dem Zimmer. Als ich am Morgen nach Hause kam, schaute ich mir also die Filme Perfect Pink in Hawaii, The Book of Casual Sex und Die Nachbarin total versaut, Ollenfick beim Kaffeeklatsch an. Letzterer ist übrigens nicht zu empfehlen. Als 2 Wochen später, denn die netten Herren von der Telekom endlich verstanden, dass ich endlich den verdammten Bautrupp brauche und ich wieder vollen Zugriff auf die Pornoseiten dieser Welt hatte, wollte ich die geliehenen Filme heimlich wieder zurücklegen. Ich hatte schließlich nicht vor, sie zu klauen, sondern wollte sie mir nur borgen, bis meine Durststrecke vorüber sei. Übrigens, das ist dieselbe Art von Borgen, wie der Roman sich auch mal ein Auto geborgt hat, die man auch Diebstahl nennt oder Entwendung. Als ich allerdings zur Arbeit ging, wurde mir berichtet, dass jener ältere Herr, der mir unwissentlich in Zeiten größter Not geholfen hat, am Tag zuvor im Krankenhaus verstorben sei. Das Zimmer hatte seine Verwandten bereits geräumt. Jetzt sitze ich also hier mit ein paar Pornos, die ich einem Mann gestohlen habe, der tot ist und der wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ins Gras gebissen hat, als ich mit dem Diebesgut beschäftigt war. Zwar rede ich mir selber gerne ein, es wäre ein Kavaliersdelikt, aber mich plagt das schlechte Gewissen immer noch. Ich hoffe, jene Geschichte war nicht zu langweilig und ich wünsche euch einen angenehmen Tag.
Überhaupt nicht langweilig. Und ich kann
Achim, ich glaube. Entschuldigung.
Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der alte Mann deswegen gestorben ist.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Weil er einen Herzinfarkt bekommen hat, als er gesehen hat, dass 3 seiner wichtigsten DVDs fehlen.
Der hat die wahrscheinlich gesucht und hat gedacht, oh Mann, Kaffee klatscht mit den Eulen, wollte ich doch unbedingt. Und hat er sie nicht gefunden und hat sie aufgeregt. Ich meine, ich hasse das auch, wenn ich, es gibt ja zwei Wix Sachen, die nerven. Erstens, dass auf einmal der Internetanschluss rumspinnt. Also, dass man so andauert irgendwelche Freeze-Frames hat beim Blasen und denkt, oh Mann. Und dann drücke ich auch mal so ein bisschen gönnerhaft auf Pause und denke, ich warte jetzt mal ein paar Minuten und dann gebe ich Gas. Aber wenn es dann immer noch dingst und oder dass das Ladekabel von meinem Laptop unten ist, ich aber oben bin und ich sehe, ich habe nur 5%, dann das nennt man auch Stresswichsen.
Ja. Ich finde, das Mindeste, was er tun kann, ist übrigens herauszufinden, wo der gute Mann begraben ist und ihm die 3 Pornos auf den Grabstein legen.
Ja, finde ich auch. Das wäre auch eine Geste, das wäre auch irgendwie ein schöner Moment, glaube ich. Ja. Das wäre Bonding. Ja. Also nicht Bonding in dem Sinne, wie es der Mann wahrscheinlich gerne hätte, aber sondern da würdet ihr nochmal so ein letztes, oder du wickst einmal auf ihn. Also nicht auf, dass du an ihn denkst, sondern du widmest ihm einen Wichser.
Ja.
Dann ist noch was passiert. Wir nennen keine Orte, wir nennen keine Umstände, wir nennen kein gar nichts. Aber ich finde, man kann das Ganze unter Karma abrechnen. Und zwar habe ich einen Galeristen gehabt in einer anderen Stadt und habe da 2 Ausstellungen gehabt vor vielen Jahren. Ja. Und dieser Galerist hat auch manchmal, kamen Leute zu ihm in die Galerie und haben gesagt, ja, das von dem finde ich ganz toll, kann der mir auch sowas malen, so einen Hund oder eine Schnecke oder was weiß ich, in seinem Stil.
Wirklich.
Ja, und muss man dazu sagen, ich habe mit dem Galeristen ein System, er hat gesagt, ich glaube 60-40 war die Aufteilung, aber was er gemacht hat ist, was kein anderer Galerist seitdem gemacht hat und was auch eigentlich nicht Usus ist, dass das 60-40 nicht vom Verkaufspreis war, sondern, das lenkt ab, Roman,
ich will
die Geschichte erzählen,
ja, bitte, ja.
Sondern dass das 60-40 war, nachdem die Mehrwertsteuer abgezogen war. Sprich, dass es eigentlich 50-50 war.
Ja.
Also, dass ich eigentlich nur 50, letztendlich 50% ungefähr vom Verkaufspreis hatte. Was total asso ist, aber gut. Und irgendwann kam dann ein Auftrag, kam er an und hat gesagt, ja, du hast hier mal so einen Holzhund bei mir in der Galerie verkauft. Und es kam eine Kundin, die hat gefragt, ob du so dieses Bild so ungefähr nachmalen kannst.
Mhm.
Und ich glaube, dann ist spätestens, also es ist ein Unterschied, ob ich Holzbilder mal, ganz viele, und sowieso die Säge draußen habe und viel Holz habe und säg und mal. Und dann, wenn ich fertig bin, sage ich, so, jetzt mache ich eine Ausstellung, jetzt kannst du die aufhängen. Oder ob ich extra Holz kaufen muss, sägen muss, alles rausholen muss und ein Bild malen muss.
Mhm.
Und vor allem ist es einfach nicht üblich, dass man dann denselben Kurs nimmt. Sprich, dann kann der Galerist 20% haben oder so. Aber es ist eine ganz andere Tätigkeit. Es ist ja eine makelnde Tätigkeit. Er hat ja nicht seine Kosten liegen ja in der Miete und dass er da tagsüber in der Galerie steht und Sachen verkauft. Aber ganz bestimmt nicht darin, dass er eine Mail erhält oder dass jemand bei ihm vorbeikommt und er dann sagt, okay, ich schicke eine Mail an den Künstler und dass er dafür dann die Hälfte bekommt und ich von meiner Hälfte auch noch Material zahlen muss. Und ich habe ihm das wirklich...
War das jetzt Holz? Entschuldige, mich interessiert das. War das jetzt Holz? Hast du das tatsächlich gekauft oder war das so ein Treibholz, dass du es eingesammelt hast?
Nein. Ich kaufe da Holz, übrigens wesentlich besseres scheinbar, als dann später verwendet wurde von ihm. Aber darauf kommen wir ja noch. Und der hat auf jeden Fall, kaufe ich Holz. Und zwar diese Holzplatten, eine so eine Holzplatte kostet mich 70 Euro, zumindest hier in Holland. Und das ist so eine sechsfach verleimte, ich weiß nicht mehr, wie man die nennt, so in verschiedene Richtungen, so Holzschichten aufeinander geklebt. Und ich brauche davon sowieso zwei, weil eine nehme ich für den Hintergrund. Eigentlich brauche ich drei, aber egal. Auf jeden Fall habe ich ihm versucht, das zu erklären und habe nicht mal gesagt, hey, was hältst du davon, wenn du 10% oder 20%? Ich habe einfach nur gesagt, hey, ich finde die Aufteilung so, da müssen wir irgendwie einen anderen Schlüssel finden für Aufträge. Es macht auch keine andere Galerie. Ich habe es auch mit anderen Galerien und denen zahle ich auch nicht diese Prozente, ja. Darauf ist er überhaupt nicht eingegangen. Und da habe ich lange überlegt und dann kam er auch noch mit so Sprüchen, das ist doch leicht verdientes Geld für einen Künstler. Und habe ich gedacht, hey, wenn du 1200 Euro hätte dieses Hundebild gekostet, wenn er sich mit 30% oder 40% zufrieden gegeben hätte, ja, vom Verkaufspreis, dann hätte er ein paar hundert Euro gehabt, simpel damit zwei Mails zu schreiben. Ja.
Ja.
Und da schließe ich jetzt dieses kleine Zwiegespräch mit ein, dass ich sage, mir gefällt der Deal nicht. Ja.
Mhm.
Aber er wollte unbedingt die Hälfte. Und da habe ich gedacht, ich habe lange überlegt, ich dachte, weißt du was, ich habe es auch mit Alex gehabt, ich finde, der ist so gierig und er kriegt die Nase nicht voll, weißt du, er kriegt einfach den Rachen und den Hals nicht voll. Er will die fucking Hälfte von dem Geld und lässt mich dafür arbeiten und er will nicht mal darüber diskutieren. Er sagt, weißt du, er könnte ja als Gegenvorschlag sagen, 5% weniger oder sowas, hätte ich nicht gemacht, aber nicht mal das hat er gemacht. Ich habe gesagt, weißt du was, dann will ich es nicht, dann mache ich da nicht mit.
Ja.
Dann habe ich ihm das gesagt oder ich weiß auch nicht, wie es, auf jeden Fall ist der Deal gelaufen und dann bekomme ich viele Jahre später von jemandem, der in der Stadt gewohnt hat, wo dieser Künstler war, bekomme ich ein Foto geschickt von eben so einem, also nee, halt. Ich hab noch zu Alexi gesagt, weißt du was, letztendlich wird sich das rächen. Leute, die gierig sind, ich habe es schon öfter erlebt im Leben, ja, Leute, die nicht relaxed sind und unbedingt nur auf die Kohlen sehen, ja, die werden letztendlich gestraft vom Leben. Karma, ja. Deswegen Karma können wir dieses Kapitel nennen. Und was war? Ich bekomme zwei Wochen später oder drei Wochen später von einer Frau eine E-Mail, die sagt, ja, ich habe da und da den Hund gesehen und ich wollte fragen, ob sie den nachmachen können. Da war mir natürlich klar, hey, wahrscheinlich war das die mal bei ihm war und jetzt hat sie sich direkt gemeldet. Und ich sage, natürlich kann ich das machen. Ja, für genau den Preis, den sie auch in der Galerie bezahlt hätte, nur kriegt jetzt halt der Galerist keinen Cent. Und da ist er gerade selber dran schuld. Ja? Und dann habe ich ihr das gemacht, das Bild. Und sie war super happy damit. Ich habe es ihr geschickt. Das war, glaube ich, ein Geschenk für ihren Freund damals. Und was war? Letztendlich habe ich Jahre später eben ein Foto bekommen von einem Freund, der in der Stadt lebte, wo die Galerie ist. Und da war dieses Hundebild drauf. Und ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich dieses nachgemalte Hundebild, was ich gemalt habe. Das war meine erste Reaktion. Und der Freund hat gesagt, guck's dir mal ganz gut an, dieses Bild. Und ich so, aha. Und dann gucke ich mir das Bild an und denke, naja, das ist mein Hund. Und ich saß lustigerweise mit meinem Atelierkollegen im Kino gerade und zeige ihm das Foto. Und ich so, ja, das ist doch von mir. Und das wird schon niemand gefälscht haben. Und dann vergrößere ich dieses Foto und sehe, dass daneben ein Preisschild stand mit einem Künstlernamen, den der Galerist, der hat nämlich auch nebenbei so mehr schlecht als recht selber gemalt hat, mit einem Künstlernamen versehen hatte. Und unten drunter stand als Bildtitel Philipp Jordan Replikat. Mhm. Da habe ich gedacht, hä? Sag mal, das kann doch nicht sein. Und da habe ich echt gedacht, nee, das kann nicht sein, das wird der nicht gemacht haben. Das ist, und da habe ich noch gesagt, weißt du, was das, glaube ich, ist? Wahrscheinlich ist das das Bild, was ich mal für diese Frau gemacht habe. Manchmal ziehen Leute um oder so und dann denken sie, hey, dann kann ich das Bild vielleicht in die Galerie bringen, die können es für mich verkaufen, dann haben wir beide was davon. Oder ich kriege vielleicht ein neues Bild von der Galerie oder so. Das habe ich noch gedacht, dass vielleicht so ein Fall eingetreten ist. Und ich habe gedacht, ich spreche ihn trotzdem mal darauf an und ich schicke ihm also dieses Foto, was mir geschickt wurde, und frage ihn dann, kannst du mir erklären, was das genau bedeutet, dieser Künstlername und Philipp Jordan Replikat? Und er so, ja, du wolltest ja damals den Auftrag nicht machen, deswegen Replikat. Und da war ich immer noch so, ich so, ist das jetzt, weißt du, so, ich war so ein bisschen flabbergasted, wie die Amerikaner sagen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, also du hast es gemalt? Und er so, ja. Und ich so, und dann habe ich geschrieben, das geht aber nicht. Weißt du, was er dann geschrieben hat? Was geht nicht? Und dann habe ich gesagt, hey, es geht, du kannst nicht einfach Sachen von mir malen. Er so, ich weiß gar nicht, was er drauf geschrieben hat. Und dann habe ich gesagt, hey, dann habe ich gesagt, wieso, du wolltest ja damals den Auftrag nicht machen. Ich so, hey, das geht so gar nicht, was da gerade passiert. Und dann hat er gesagt, gar nicht gehen wird's, wenn ich das andauernd machen würde.
Aber einmal ist okay. Einmal
und dann okay. habe ich mich kurz konsultiert mit einem Anwalt, der mein Vater ist und praktisch eine Koryphäe deutschlandweit auf dem Gebiet ist. Ja. Und der hat gesagt, ja, Unterlassungserklärung sofort. Und der soll das Ding zerstören, und zwar so, dass das bezeugbar zerstört ist. Ja. Und dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er gesagt, überhaupt nicht. Und nee, das macht er nicht kaputt. Aha. Und er wird es bei sich in den Keller hängen und dann würden es höchstens Leute sehen, die bei ihm einbrechen. Und also er wollte immer noch so mir eigentlich sagen, was geht und was nicht.
Ja.
Und dann hat er auch gleich noch angefangen, ja, und übrigens, dein Holz ist überhaupt nicht so teuer, brauchst gar nicht so tun, das Holz war genauso teuer, wie eine Leinwand in der Größe gewesen wäre. Weil ich habe immer gesagt, Holzbilder sind immer einfach teurer und bei mir als Leinwände. Und dann habe ich echt gedacht, so, was geht mit dir? Genau, ich habe ihm geschrieben, in der Ursprungssituation habe ich geschrieben, ich wollte den Auftrag nicht machen, stimmt ja so nicht. Du warst einfach zu gierig. Und deswegen ist der Auftrag nicht zustande gekommen. Ja. Das war ja der Punkt. Und er so, oh, zu gierig, danke dafür. Und ist so voll abgedingst. Und danach habe ich eine Woche lang eigentlich, oder fast eine Woche lang, die hohe Kunst des sich auf die Zunge beißens geübt, weil er so unverschämt geworden ist. Also er hat, was ihn extrem erregt hat, und da kann man ja sagen, okay, das ist natürlich ärgerlich, ist, dass Leute in der Galerie von ihm meine Bilder gesehen haben und dann mich im Internet gesucht hätten und mich direkt kontaktiert hätten. Ich kann dir sagen, dass diese Fälle sind passiert, dass Leute aus der Stadt kamen und meine Werke kannten und dann gesagt haben, hey, ich möchte, dass du mir einen Obama-Bär malst, zum Beispiel, hat eine mal gewollt. Dann, aber das ist Pech. Das hat jeder Einzelhändler auch. Jeder Einzelhändler hat das Problem, dass die Leute sich vielleicht eine Waschmaschine bei ihm im Laden erklären lassen und sie dann bei Amazon bestellen. Ja. Aber den Vorteil, den ein Galerist hat, ist, dass die Bilder, die er bei sich hängen hat, sind Unikate. Die Bilder sind lichtecht. Die kann man sich angucken, anfassen. Die kann man sogar testweise mit nach Hause nehmen und an die Wand hängen. Bei den meisten Galerien geht es. Aber er muss sie verkaufen können. Ich hab eine Galerie, mit der ich mich so ein bisschen erzürnt hatte, die mich jetzt zum zweiten Mal angerufen hatten, weil sie so gut Sachen von mir verkaufen. Ich irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Und mit denen ich mich jetzt doch so gesagt habe, ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht mache ich ja doch nochmal was mit euch. Also es ist Blödsinn, sein Versagen als Galerist oder wenn man böse ist oder denkt, die Geschäfte laufen schlecht, darauf zu schieben, dass ich auf Facebook, auf meiner persönlichen und auf einer Seite, die nicht mal meinen Namen trägt, sondern Teddy's in Space, Sachen für Facebook-Freunde wesentlich billiger Verkauf als in der Galerie. Das hat ihn unheimlich erzürnt und das hat er eigentlich so dargestellt, als wäre das der eigentliche Betrug. So, er hat Worte wie unethisch, Hinterrücks, Umgehungsgeschäfte, ohne Genierer, all solche Sachen habe ich mir vor den Kopf schlagen lassen müssen. Und ich habe nicht, ich habe nur einmal, als er geschrieben hat, Umgehungsgeschäft und ohne Genierer, habe ich geschrieben, sagt derjenige, der hinter meinem Rücken ein Bild von mir nachmalt. Das war das Einzige, wo ich persönlich geworden bin und wo ich geschrieben habe, dass er den Hals nicht vollkommen. Sonst habe ich eigentlich immer nur, wenn er drauf, habe ich gesagt, ich will euch darüber nicht diskutieren, ich möchte, dass du die Unterlassungs-Dings erschreibst. Dann hat er mir ein paar Tage später gesagt, du hast recht. Dann habe ich gesagt, oh, er hat mit jemand geredet, der vielleicht Ahnung vom Recht hat und hat gemerkt, oh Gott, bin ich da falsch unterwegs gewesen. Aber nichts dergleichen. Sondern er geschrieben, du hast recht, es war eine gute Idee, dieses Bild zu zerstören, weil ich war gestern so sauer wie noch nie in meinem Leben und dann war es mir eine Freude, auf dieses Bild einzutreten. Da war ein Foto des Bildes, was er von mir nachgemalt hat, wo ich dachte, wie kommt er dazu, sauer auf mich zu sein? War er vielleicht nicht sauer auf sich, weil er so doof war, mein Bild nachgemalt zu haben, weil er ein Plagiat gemacht hat als Galerist? Und ich möchte mal dazu anmerken, ich hätte völliges Recht dazu gehabt und hätte mich null strafbar gemacht. Ich habe ja bei Facebook habe ich ja das Foto von meinem Bild und von seinem Bild nebeneinander und habe eben dazu geschrieben, einen Galerist, der mein Bild versucht hat zu verkaufen, was er nachgemalt hat. Ja, also links ist Original, rechts ist von einem Galeristen. Ja. Und jeder hat gefragt, in welcher Stadt ist es, wie heißt die Galerie, du solltest seinen Künstlern Bescheid sagen. Ich hätte all das machen können und hätte mich in keinster Weise strafbar gemacht. Ich hätte an die Presse gehen können, hey, bitteschön, welcher Klatschpresse wird sich nicht gerne die Headline machen, Galerist malt Bilder seiner Künstler nach und verkauft sie. Ich meine, das ist doch perfekt, das ist doch die geilste Story, die man haben kann. Und ich habe all das nicht gemacht, weil ich dachte, nee, Karma works both ways, wenn ich jetzt da, und es gibt viele Leute, die gesagt haben, egal ob er jetzt diese Unterlassungserklärung geschrieben hat, du solltest trotzdem ihn bluten lassen, sonst macht er das mit anderen auch und so weiter. Und ich denke mir, nee, dann bin ich mit so viel negativer Scheiße. Ich fand es schon die Woche nicht schön, ne? dass er mich so unverschämt angegangen hat. Und ich werde von der Person wahrscheinlich nie hören, hey, ich habe mal drüber nachgedacht, das war auch ein bisschen sorry. Ich war einfach gekränkt, weil du deine Sachen so gut billig verkauft hast auf Facebook und deswegen und so. Dann wäre das was ganz anderes gewesen, aber das werde ich von ihm nie hören. Ich werde da immer nur hören, er hat auch wirklich so geschrieben, ich bin übrigens echt entsetzt, wie du dich verhältst, das hätte ich von dir nie gedacht und so. Dann habe ich gedacht, was denkst du denn, was ich bin? Sag mal was dazu, Roman.
Was mir die ganze Zeit schon dazu durch den Kopf geht, ist, du hast ja jetzt auch in deiner Erzählung nicht gesagt, um welche Stadt oder welche Gegend es geht. In meinem Kopf habe ich aufgrund seiner Formulierung ohne Genierer die Gegend bereits eingegrenzt, ich alter Detektiv. Was sagst du dazu?
Ja, ich sag dazu gar nichts. Ich will, das kann man im Deutschen auch sagen.
Kann man schon, ohne Genierer, echt?
Ja.
Okay. Nein, also ich finde, also stopp. Das ist ultra frech von ihm. Weißt du, es ist halt, er hat keinen Ausweg. Wahrscheinlich in dem Moment habe ich mir gedacht, ich hab versucht, mich während du es erzählt hast, in seine Situation hineinzuversetzen und habe mir versucht vorzustellen, wie es ihm bei der Geschichte geht, weil ich kenne die Geschichte ja schon und dass es eigentlich einfach nur eine Dreistigkeit, eine bodenlose Frechheit von ihm ist. Steht für mich außer Frage. Darum habe ich jetzt die Gelegenheit gepackt und habe versucht, mich in seine Situation hineinzuversetzen. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo du halt irgendwie gesagt hast, den Hals nicht vollkriegen oder Gier oder so, dass das halt für ihn eine Beleidigung war, die spätestens dem Zeitpunkt war es für ihn irgendwie mit freundschaftlich regeln oder seinen eigenen Fehler einsehen und oder vielleicht sogar eingestehen. Damit war es ab dem Moment, glaube ich, vorbei. Da
ja, also, nichts mehr. Aber da muss man schon sehr verschrobenes Ding sein. Wenn er, das war in den ersten 5 Minuten, wo er von mir einen Künstler, den er in seiner Galerie verkauft, wo er hingeht und sein Bild fälscht, nachmalt und in seiner Galerie weil der Künstler nicht ihm die Hälfte von dem Geld geben wollte, weil er eine Mail weitergeleitet hat und gesagt hat, die Frau will das Bild von dir kaufen und nicht kapiert hat, dass das was anderes ist als eine Galeristentätigkeit, sondern es ist eine makelnde Tätigkeit. Ich habe übrigens gar kein Problem, wenn er Geld in mich investiert hätte und gesagt hätte, hey, ich nehme dich mit auf Kunstmessen, ich mache das oder ich mache ganz besonders viele Ausstellungen mit dir. Da hätte ich gar kein Problem gehabt zu sagen, hier, ich mache mit dir einen Exklusivvertrag. Niemand in der Stadt oder in der Region oder in dem Land oder wo auch immer bekommt Bilder um dich rum. Weißt du, also, dass man dich nicht umgehen kann, sondern dass ich dann sage, hey, meldet euch bei dem Galeristen. Aber doch nicht so. Und dass ich dann sage, weil es war natürlich auch, ich finde, die Frechheit war schon vorher da, weil ich nämlich geschrieben habe, hey, das geht doch nicht. Und er dann geschrieben hat, was geht nicht? So nach dem Motto, hör, ich habe doch nur ein Bild von dir komplett gefälscht und versucht, für den vollen Preis zu verkaufen. Und dann hat er gesagt, hat er auch als Grund genannt, ja, du wolltest ja damals den Auftrag nicht machen. Und das stimmt einfach nicht. Ich habe eine L-lange Mail geschrieben, wo ich ihm versucht habe zu erklären, dass auch ich Atelierkosten habe, Materialkosten, alles habe und noch was extras malen muss und ich dafür nicht bereit bin, nur die Hälfte zu kassieren und dass er, dass wir uns da irgendwie anders einigen müssen und ich gerne immer Aufträge mache für ihn und so, aber nicht für diese Dings und dass er dann da dann auf einmal den Spieß umdreht. Ich glaube, er hat irgendwas gesucht, irgendeine Formulierung gesucht,
mich zu hassen. Ja, ich weiß nicht, wie bewusst die Dinge in seinem Kopf abgerannt sind, aber wenn sie nicht wahnsinnig bewusst abgerannt sind, kann ich mir vorstellen, dass die Scheiße, die er gebaut hat, ganz schön dass die Scheiße, die er gebaut hat, die Heftigkeit seiner Reaktion überhaupt erst hervorgebracht hat.
Ja, das kann sein. Also übrigens, das allerdickste Ding, ja, war ja, dass ich irgendwann gehört habe, dass er zu der Kundin damals, die gekommen ist, nachdem ich ihm gesagt habe, hey, zu den Konditionen nicht, hat er zu ihr gesagt, das war ihre Aussage, ja, der Künstler malt nicht mehr, der hat sich aus dem Kunstgeschäft zurückgezogen, aber ich kenne jemanden, der kann ganz toll dem seine Bilder nachmalen. Wen er meinte, war er selbst. Und ich habe ihn darauf konfrontiert und habe gesagt, ich möchte, dass du auch in deine Unterlassungserklärung mit aufnimmst, dass du nicht mehr rumerzählst, dass ich aufgehört habe zu malen und ich werde, ich habe dafür Zeugenbeweis. Ich habe nämlich extra vorher die Zeugin gefragt, ja, ob sie dafür bereit ist. Und dann war seine erste Reaktion, her mit dem Zeugen, dem Lügner. Und da habe ich echt gedacht, so, hey, weißt du, so Hochmut kommt vor dem Fall. Ich hatte ja schon in der Stadt den besten Anwalt für dieses Gebiet, hat mein Vater rausgesucht, ein Kollege von ihm. Und der Witz ist, mein Vater hat gesagt, selbst der schlechteste Anwalt hätte da den easiesten Sieg eingefahren ever, weil das so ein eindeutiger Fall ist und dann wäre das halt auch strafrechtlich konsequent gewesen, weil gerade dieses Rumerzählen und ich habe es nicht gemacht, also der Junge kann mir sowas von dankbar sein und er ist die ganze Zeit nur frech geblieben, aber ich glaube, ohne Scheiß, ich bin überhaupt nicht esoterisch, ich weiß auch nicht, wie uns, aber ich glaube, ohne Scheiß an Karma. Ich habe eine Woche lang wirklich ein komisches, flaues Gefühl im Magen gehabt, weil ich fühlte mich echt wie jemand, der vergewaltigt wird und wo danach praktisch im Zeugenstand gesagt wird, die ist doch selber schuld und die hat mich nämlich provoziert. Weißt du, so fühle ich mich ein bisschen.
Ja, ich verstehe, dass du dich so fühlst, ich glaube aber gleichzeitig auch, dass es überhaupt nicht notwendig ist, weil das, was er macht und sagt, ja nicht das Einzige ist, was ich meine, du hast jetzt eine riesige Plattform zum Beispiel, du hast das jetzt Hunderttausenden von Menschen gerade erzählt und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen einzigen gibt, der sich denkt, der freche Philipp, der reitet den armen Galeristen in den Ruin oder so, sondern ich glaube, jeder, der die Geschichte hört, wird sich denken, das ist ordentlich dreist vom Galeristen und da hat er Glück gehabt, dass du ihn nicht durch den Kakao ziehst.
Ja, ich habe auch wirklich, weil er so dreist war und so frech war, und das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil er so dreist war und so frech zu mir, also auch so unverschämt und so mich angegriffen hat die ganze Zeit, habe ich echt gedacht, ey, sag mal, vielleicht sehe ich es falsch. Und ich habe die Geschichte mehreren Leuten erzählt, ja, damals. Ja. Und alle haben gesagt, sag mal, spinnt der denn? Und dann diese Dings mit noch, der hat aufgehört zu malen und solche Sachen on top, ja. Wo natürlich man fragen sollte, warum sollte die Zeugin lügen? Weißt du? So, das ist, vor Gericht hätte der nicht so wahnsinnig viele, also Glaubhaftigkeit wäre da ziemlich eindeutig gewesen, weil ich bin ja mit dieser Frau nicht befreundet. Aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, er ist sauer, er fühlt sich im Recht. Wie erzählt er die Geschichte anderen Leuten, ohne sich dabei zu schämen und dass die ihn vielleicht unterstützen? Oder wie würde ich reagieren, wenn ein Superkumpel, wenn du mir eine Geschichte erzählen würdest, die so wäre, würde ich da nichts mehr sagen, naja, was war, ich meine, kannst du ja eigentlich nicht machen oder so. Oder kommt da überhaupt nicht, sagen die Leute, ja, das ist aber auch eine Sauerei, wenn der hinter deinem Rücken verkauft. Ich meine, das kann doch keiner, selbst ein guter Freund muss doch da sagen, hey, aber irgendwie da hast du ja eigentlich schon verloren in dem Moment, wo du sein Bild nachgemalt hast.
Es wäre so gesehen sau interessant, seine Version kennenzulernen.
Ich habe ja seine Version. Er hat ja so nach dem Motto, wieso denn? Du wolltest
nicht machen. Ja, aber die ist zwangsläufig durch den Philipp-Filter gelaufen, die Version. Nicht, dass du irgendwie
verzerrt. Nee. Ich habe dir es ja vorgelesen. Ich hab dir teilweise seine Antworten vorgelesen. Da ist nichts mit Philipp-Filter. Da ist wirklich... Ich habe mir extra nochmal die Mail durchgelesen. Eine sehr lange Mail, wo ich ihm damals beschrieben habe, warum ich keine Geschäfte machen kann. Und ich habe auch geschrieben, du sagst, er hat zum Beispiel gesagt, das ist doch leicht verdientes Geld für den Künstler. Und ich geschrieben, ja, wie leicht ist das Geld verdient für den Galeristen? Du musst nichts aufhängen, du hast dein gesamtes Galerie Wandplatz zur Verfügung, kannst andere Künstler, musst nur eine Mail weiterleiten und verdienst daran ein paar hundert Euro. Das ist doch easy verdient. Und
sieht er wahrscheinlich auch anders, dass es easy verdient ist, aber egal, fest steht, oder für mich steht fest, es ist eine extreme Frechheit. Und ich glaube auch, dass er durch seine Art, die Angriff ist der beste Verteidigungsstrategie gefahren ist, die ja auf psychologischer Schiene, dadurch, dass du kurz gedacht hast, vielleicht hat er doch recht, ja fast auch, oder ein bisschen.
Nee, ich habe nie gedacht, hat er doch recht. Ich habe gedacht, fühlt er sich wirklich im Recht? Das habe ich die ganze Zeit gedacht. Oder ist das einfach nur eine Strategie? Oder wie kann man so dreist sein? Sieht er etwa wirklich nicht, wie dreist es ist und dass ich machen kann als Künstler, meine Bilder verkaufen kann, wie ich will?
Ich finde ja am lustigsten, finde ich es ja, dass er sagt, wenn er das immer machen würde, dann wäre es eine Frechheit. Aber wenn man es einmal macht,
dann ist es okay. Da habe ich auch, glaube ich, geschrieben, danke, du hast so nach dem Motto, du hast mich nur, sei froh, ich habe dich nur einmal betrogen, nicht die ganze Zeit. Das habe ich ihm darauf geantwortet. Es ist zum Glück abgeschlossen und hinter mir, und ich werde auch auf Anfragen keine Namen nennen, und das Ding hat sich erledigt. Aber es ist trotzdem so, wenn der jetzt weitermachen sollte oder ihm irgendwie noch was einfallen oder es kommt irgendwas, dann ist Crunch-Time, glaube ich. Ja. Dann irgendwo, ich war sowieso schon kurz davor zu sagen, nee, jetzt reicht's mir. Dann habe ich gedacht, ich will mich nicht mit negativer Scheiße beschäftigen, aber ja. Eine spannende Geschichte aus dem Leben eines betrogenen Künstlers.
Voll. Und es ist, so gesehen, ich glaube, es ist auch niemandem jetzt wirklich ein Schaden entstanden, außer ihm. Ihm ist eigentlich ein Schaden entstanden. Und vielleicht dadurch, dass eure Zusammenarbeit beendet worden ist, vielleicht auch ein bisschen dir, aber das ist, glaube ich...
Nee, er hat ja seit Jahren keine Ausstellung mehr gemacht, weil Philipp, er keine Kohlen hat. Und
Philipp, ich würde sagen, du musst dich keine Spur vergewaltigt irgendwas mehr fühlen. Er ist
es hat ja nichts... Es ging mehr darum, dass es ist jetzt auch wirklich weg. Ich bin völlig relaxed. Okay, ich habe schon wieder eigentlich vergessen. Ich muss es mir aufschreiben, um die Geschichte nicht zu vergessen. Und ich habe alle Geschichten, die ich so kleine Sachen, wo ich dran denken musste, bis auf The Purge. Roman, in Zeiten von Donald Trump. Kennst du den Film The Purge?
Nein.
Säuberung?
Nein.
Sehr beschissener Film eigentlich, aber von der Idee ganz, ganz interessant. Mhm. Nämlich, stell dir vor, in einer Zukunftsgesellschaft gibt es einen Tag, der als Reinigung gesehen wird, und das 24 Stunden, wo man praktisch machen darf, was man will. Du darfst jeden umbringen, den du willst. Also es geht vor allem in dem Film geht es vor allem um Morden. Und die Politiker in dieser, das ist so, deswegen ist der Film eigentlich so bescheuert, so nach dem Motto, es hat eine reinigende Wirkung, weil die ganzen Kriminellen sich dann umbringen gegenseitig, und das ist oder es ist auch so ein bisschen
Tag
so wie
pro Jahr oder so, pro Woche oder was oder
pro Woche wäre schon ein Tag pro Jahr, und es gibt ja auch bei Gangs und so nach dem Motto, hey, die Stimmung ist kacke, wir machen jetzt einfach mal so eine Massenschlägerei und danach sind wir alle so ein bisschen, ist das Adrenalin und so, und dann geht's uns wieder gut, und so ähnlich ist das, glaube ich, auch in dem Film. Ich habe den nie am Stück angeguckt, weil einfach so schlecht ist, sondern nebenher und dann angefangen zu internetten und so Geschichten, aber ich habe mir gedacht, ob es nicht auch The Rape Purge? Oder was würdest du machen? Wenn würdest du in Zeiten von, also wenn sagen wir mal, der HC-Strache wäre dein Nachbar und es wäre Purge. Es gäbe das wirklich zum ersten Mal in Österreich eingedingst, so, du wirst nicht verfolgt, kannst machen, was du willst in dieser Nacht. Also in dieser Nacht, in diesen 24 Stunden, von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr nachts. Wer würdest du, außer deine Familie zu verbarrikadieren, irgendwas anderes noch machen?
Ja, ich würde von Tötungsdelikten auch aus karmischen Gründen absehen.
Gut so. Aber also eine kleine Vergewaltigung?
Genau. Nein,
Den Strache hate-rapen.
Hate was?
Hate-rape.
Hate-rape. Ne, ja, also ein Bestrafungsvergewaltiger. Nein,
das blöd, wird dir schwerfallen wahrscheinlich. Ja, auch. Und zwar nicht aus Karma-Gründen.
Ja. Ja, wie gesagt, nichts, was karmisch irgendwie. Ich glaube auch nicht daran, dass es gut wäre. Ich glaube auch nicht einmal daran, dass es gut wäre, den Hitler umgebracht zu haben rechtzeitig. Zumindest nicht für denjenigen, der. Ich weiß es, ganz schwierig.
Da gibt es ein schönes Buch von Stephen Fry. Geschichte schreiben heißt es, glaube ich. Oder Geschichte machen. Und da. Ist es so, dass sie in der Zeit zurückreisen können und natürlich als erste Idee ihm kommt, den Hitler gar nicht erst entstehen zu lassen. Und dann geht er nach Braunau, kennst du ja im schönen Österreich, und kippt so einen Zeugs in das Wasser, was so eine chemische Lösung, die sich die unfruchtbar macht.
Ja.
Und dadurch wird der Hitler nie geboren. Was dann aber passiert im Lauf des Buches, ist, dass dann eine ähnliche großer Genozid passiert und der beruht auf Braunauwasser.
Weil sie, nochmal, der
sie dann, glaube ich, Braunauwasser. Das ist so wie, wenn man bei uns von den KZs spricht man dann in der Zukunft eben vom Braunauwasser. Weil das haben damals, glaube ich, sie haben damals in dem Buch dann in dieser Geschichte, in dieser paralleluniversellen Geschichte, haben sie dann irgendwie, glaube ich, die Juden irgendwo hingebracht und haben sie ihnen nur Braunauwasser zu trinken gegeben und sie damit ausgerottet oder sowas. Hm. Also ich glaube auch, ich glaube auch, dass es Blödsinn ist. Ich habe auch immer mir die Frage gestellt, in so richtig üblen Bush-Zeiten, was würde ich machen, wenn ich dem Bush in einer einsamen Gasse begegnen würde, weil ich so einen Hass auf ihn gehabt habe. Aber ich bin natürlich nicht der Typ, der ihn dann auf die Fresse haut. Ich würde nicht mal dem Trump auf die Fresse hauen, weil es nichts bringt. Nicht mal der Petri, obwohl man die tiefsten Wünsche hat. Aber
ich bin zum Beispiel einmal dem Jörg Haider bin ich einmal begegnet. Da war ich als Trainer unterwegs, Verkaufsprodukte, Services-Trainer war ich in Österreich unterwegs. Und da war ich unter anderem eben in Villach oder in Klagenfurt? Ich glaube in Klagenfurt, also in Kärnten, wo der Haider Landeshauptmann war. Und der Haider, für die ganz jungen Hörer unter uns, aber ich glaube, den kennen vielleicht alle noch, ist so eine Art Strache-Vorgänger, grob zusammengefasst. Und ich habe ihn und allen voran seine Ideologie ja immer schon verabscheut. Und ich bin ihm begegnet, und zwar bin ich aus einem Restaurant hinausgegangen und er ist gerade hereingekommen und es gab eine Engstelle und ich habe ihn erkannt und habe sozusagen sofort geschaltet.
Hast du ihn zugezwinkert?
Nein, ich habe nicht zugezwinkert und ich habe mir gedacht, ich weiche ihm jetzt sicher nicht aus. Ja, das war sozusagen das fast reflexartig, das unter Anführungsstrichen größte...
So, jetzt zeige ich es dir.
Größte an Tat, was ich in dem Moment vollbringen konnte. Und dann bin ich halt gegangen und er ist, muss ich sagen, ausgesprochen galant zurückgewichen. Ja? Hat gewartet, bis ich vorbei bin und ist dann wortlos weitergegangen. Der hat keine Millisekunde
mich überhaupt... Er ist Politiker, Mann. Natürlich hat mich keine Millisekunde wahrgenommen. Mit dir, du bist ein potenzieller Wähler. Er wird dir immer den Vortritt geben und galant sein.
Und mir hat das unterm Strich nichts, also es hat nichts gebracht, die ganze Aktion. Und das würde...
Doch, du hast ihm gezeigt, Roman. Du hast ihm gezeigt. Und das weißt du was? Ich glaube, dass der damals im Auto sich besoffen hat, nur weil er gedacht hat, oh, die Sau, oh, ich bin so böse. Und dann...
Und ich glaube, das wird ihm sein Hate-Rape oder wie du es nennst, beim Strache, das wird die Situation höchstens verschlimmern. Das Einzige oder das, was ich mir am ehesten, ich hoffe, du hörst mich noch, Hate-Rape. Weil sehen tue ich dich nicht.
Ja,
okay.
Ja, ich höre dich.
Das, was ich überlegen würde, wäre Kohlen aufzustellen, so dass es möglichst niemanden schadet oder möglichst von einer breiten Masse getragen wird, sprich einen Bankraub so fein zu planen, dass er gut geht, was die Versicherung zahlt. Die Versicherungen werden durch die Einlagen der Versicherungsnehmer gedeckt. Dadurch teilt sich sozusagen meine Anhäufung von Gewinn auf eine große Anzahl von anderen Menschen kaum merklich auf. Das würde ich wahrscheinlich am ehesten noch ins Auge fassen.
Der faire Bankraub. Wir wissen beide, ich glaube, wir haben es auch schon mal im Podcast gehabt, dass es den nicht gibt, dass im Endeffekt immer die Masse da für dich dann auf.
Ich habe so eine schlechte müssen dann mehr Verbindung, Versicherung zahlen.
Ja, genau. Das ist ja nicht schlimm.
Das meine ich ja. Aber das werden eben viele dann tragen. Aber was würdest du tun?
Ich würde vor allem defensiv. Ich würde gucken, dass meinen Kindern und meiner Frau nichts passiert. Ich würde nicht mein Leben lassen in dem bescheuerten Versuch, eine Bank möglichst sicher zu überfallen und am Ende meine Kinder papalos hinterlassen, sondern ich würde sowieso vorher auf irgendeine Insel fahren und da ausharren. Ich fände es schlimm, wenn es das geben würde, so eine Purge. Aber ich weiß es nicht. Natürlich kann man spaßeshalber, ich meine, ich hatte doch mal bei diesem Leitkultur-Podcast diesen Tagtraum mit, dass ich meine gesamte Schule damals, als ich klein war, als ich so 10 war, habe ich gedacht, so alle Mädels, die ich dann so unter Waffengewalt in der Aula sich ausziehen lasse und dann so ab, ja, hoch und runter gehe und sage, du kommst mit und so. Dass ich, aber ich weiß nicht, natürlich würde man gerne, aber selbst da, ich glaube, selbst wenn so ein Wilders oder so ein Strache oder so dann unter meinem Fenster stehen würde und ich hätte gerade eine verschissene Windel in der Hand, ich würde mir selbst bescheuert vorkommen. Selbst so ein Arschloch, ich will nicht mal so ein Arschloch mit Scheiße werden, weil der wird dann so hochgucken und sagen, oh, was ist denn das? Und in dem Moment würde ich mich einfach bescheuert fühlen, egal wie böse er ist. Ich würde mich einfach bescheuert fühlen. Ich hätte einfacher damit, wenn ich zum Beispiel an dem Purge-Abend in den Raum kommen würde und da wird gerade diese Tuss, die diese Maus da in den Mund nimmt, dann könnte es sein, dass ich sehr laut eine scheuer und die Maus mitnehme. Das könnte sein. Aber sonst, ich glaube, dass ich eher ad hoc aggressiv werden kann, wenn ich finde, dass jemand Unrecht getan wird oder irgendjemand sich sehr arschlochmäßig gegenüber einem Dritten verhält. Aber ich glaube nicht, dass ich einfach so, der entspricht nicht meiner politischen Geschichte. Ich habe auch Facebook, finde ich, gefragt. Ich finde, während den Anfängen ist völlig richtig. Und vor allem bin ich auch dafür, sich zu wehren, sollte die AfD irgendwann Menschen verletzende Sachen machen. Also so, ich meine, es muss ja nicht mal wie KZ werden, sondern Sachen, die einfach nicht gehen, ja? Irgendwelche Abschiebungslager oder was weiß ich. Dann bin ich dafür, dass man sich richtig wehrt. Aber ich finde eigentlich diese Geschichten mit macht zwei Kreuze für NPD und AfD doppelt hält besser, wo man weiß, als gebildeter Mensch, wer zwei Kreuze macht, ist der Stimmzettel ungültig. Und dann gibt es auch noch so gefälschte Dinger von der AfD. Wahlbetrug vermeiden, Stimmzettel unterschreiben. Auch ein gefälschtes Ding. Wenn du einen Stimmzettel unterschreibst, ist er ungültig. Und dann habe ich auf Facebook geschrieben, das erinnert mich so ein bisschen an die Republikaner, die in den USA bei der zweiten Wahl von Bush in den schwarzen Neighborhoods überall let's go vote, bla bla bla, so Plakate, so dass man wählen gehen soll, aufgestellt haben. Aber das Datum war ein Tag nach der Wahl. Weißt du, so nach dem Motto, geht am Sonntag wählen und eigentlich ist am Samstag die Wahl, um möglichst viele Gegenstimmen, weil die Schwarzen eher gegen Bush gewählt haben, vermeiden. Ja. Und da haben Leute gesagt, ja, das kann man doch überhaupt nicht vergleichen. Das eine ist ja Wahlmanipulation und das andere ist doch nur. Und die Leute, die das nicht wissen, dass man nicht zwei Kreuze machen darf, die sind sowieso zu dumm zum Wählen. Und ganz ehrlich gesagt, nee. Wenn wir so anfangen, dann sind wir nämlich auch irgendwo da, wo in Amerika, wo Leute, die im Knast sind, nicht wählen dürfen, wo du wirklich drum kämpfen musst, wählen zu dürfen. Und ich will nicht, dass nur intelligente Menschen, auch der dumme Bauer muss eine Chance haben, wählen zu gehen. Und wenn der dumme Bauer sich nicht so wahnsinnig mit der Wahl beschäftigt und er sieht dann irgendwo ein Plakat oder einen JPEG, wo steht, mach zwei Kreuze, eins bei NPD und eins bei AfD, dann finde ich, so müssen wir, das ist ein Armutszeugnis, wenn wir denken, dass wir es nur so schaffen können.
Ich möchte mich hiermit bei allen Landwirten entschuldigen und ich geniere mich für die Aussage meines Kollegen.
Und sonst zum Thema, was sagst du dazu?
Ja, es ist so ein bisschen so ein Mittel, weil es ist eigentlich ja auch ein Gag. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Motivation nicht nur den Leuten, die diese Plakate auf oder diese Kreuz beides angeht auf Nummer sicher. Ich finde, wenn es als Gag gemeint ist, wenn die Intention dahinter ist, dann machen wir einen Lacher, dann finde ich es okay. Wenn die Intention dahinter ist, das Wahlergebnis da noch zu manipulieren, ernsthaft, wenn das die ernsthafte Absicht ist, dann ist es... nein, dann brauche ich es auch nicht, ehrlich gesagt. Ja.
Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Es ist natürlich ein Gag, aber es ist natürlich auch dadurch, dass es die Formgebung der Plakate und alles 100% AfD ist, hofft man natürlich auch. Und weil die Leute ja selber glauben und wahrscheinlich auch zum Großteil zu Recht, dass die Leute, die AfD wählen, teilweise auch einfach nur dumm sind, nicht nur bösartig. Ich glaube, dass es viele intelligente AfD-Wähler gibt, die einfach nur egoistische Arschlöcher sind. Aber es gibt eben auch wirklich Leute, die nicht so helle sind. Mhm. Und für die diese einfache Lösungsfindung für alle Probleme willkommen kommt. Mhm. Und die deswegen die AfD wählen. Und diesen Leuten, finde ich, wir müssen die Demokratie verteidigen.
Ja.
Und die Demokratie bedeutet eben auch, dass leider solche Arschlöcher mhm. gewählt werden können. Und dann müssen wir uns danach überlegen, wie können wir die demokratisch bekämpfen.
Ich bin gerade auf dem Weg hierher ins Studio, um aufzunehmen, habe ich Ö1 gehört. Das ist ein Klassikmusik-Kultur-Sender, der...
Ja, jetzt macht er hier einen auf intelligent, oder wie?
Der sich irgendwie Bildung oder... ich glaube, die Hörerschaft hat ein relativ hohes Bildungsniveau, auch wenn sie manchmal stammeln, wenn sie Podcast machen, glaube ich, dass die Hörerschaft im Durchschnitt ein sehr hohes Bildungsniveau hat. Was die Ausführungen auf solchen Sendern alle irgendwie relativ unsinnig macht, weil, glaube ich, die Hörer, die diesen Sender hören, ohnehin alle der gleichen Meinung sind. Und wenn man etwas so formuliert, wie es auf diesem Sender formuliert wird, wird es jemanden, dessen Meinung vielleicht geändert werden soll, nie erreichen, weil er es sich nie im Leben anhören würde. Aber egal, was darin vorgekommen ist, ist irgendein Politikwissenschaftler hat Demokratie an und für sich ein bisschen analysiert und hat gemeint, dass die Demokratie per se halt unglaublich instabil ist, weil eben theoretisch alles geht oder vieles geht durch entsprechende Stimmungsmache. Und dass Demokratien eines sicher nicht sind, nämlich, also historisch betrachtet, nämlich besonders krisenstabil. Also wenn eine Krise auftaucht, Krisen, große Krisen, so wie wir es jetzt meiner Meinung nach gerade erleben, nämlich nicht die Flüchtlinge selbst, sondern das, was daraus gemacht wird, große Krisen sind für eine Demokratie eine viel, viel höhere Herausforderung als ich weiß nicht, Pseudodemokratien, wie sie zum Beispiel in Russland vorherrscht oder halt irgendwelche Diktaturen. Und das macht die Sache halt irgendwie ein bisschen unangenehm, weil ich habe das Gefühl gehabt, das stimmt. Ne? Also da wackelt es dann leicht einmal. Blöd ist natürlich, wenn du in einer Diktatur lebst und das ist ein du hast einen Arschloch als Diktator.
Was man meistens
hat. Ja.
Aber, also ich finde es einen guten Punkt, aber wir haben in Deutschland allein schon von der Verfassung her eine streitbare Demokratie, was ich am Anfang... Ich weiß noch, dass wir das in Ethik oder hatten wir es in Geschichte besprochen, wo ich gesagt habe, eigentlich ist doch eine streitbare Demokratie nicht eine wirkliche Demokratie. Aber das fand der Lehrer sogar einen guten Punkt, weil eine streitbare Demokratie heißt, wenn eine Partei demokratisch gewählt wird, die antidemokratisch ist, dann wird sie verboten, darf sie verboten werden. Also, dass alle Parteien erlaubt sind, nur die gegen das System sind, nämlich die Demokratie nicht.
Das ist eine schöne Theorie, aber in der Praxis sieht es ja dann
warten wir mal ab, was mit der NPD passiert. Also, sobald, du musst ja, um eine Demokratie stürzen zu können, musst du ja irgendwann damit anfangen. Also musst du zumindest als Partei irgendwann mal sagen, so, und das schaffen wir jetzt ab und das reicht uns und das, was weiß ich. Und in dem Moment bist du verfassungswidrig unterwegs und ab dem, also gegen das Grundgesetz auch, und ab dem Moment kannst du sofort verboten werden und dann bist du weg vom Fenster.
Ja,
das ist die Theorie. Aber natürlich kann es sein, wenn jetzt 90% der Deutschen AfD wählen würden und AfD gut finden würden, dann bringt dir die Verfassung auch nicht, weil genau. Dann wird die Verfassungsrichter einfach, da gibt es den Karlsruher Fenstersturz.
Genau. Ist in Karlsruhe also, ist der oberste Verfassungsgericht.
Karlsruhe ist das Bundesverfassungsgericht. Ah, okay, ja. Und auch der Bundesgerichtshof und auch die Bundesstaatsanwaltschaft. Mhm, so ein bisschen das einzig Wichtige, was es in Karlsruhe gibt. Deutschlandweit gesehen. Aber ja, ein bisschen Bildung wieder für der Niveau. Weißt du, und da sagen die Leute immer, ihr seid niveaulos. Dabei reden wir doch hier über wichtige Themen. Riecht eigentlich dieser Popschutz bei dir? Hat der so einen Geruch oder warum hängst du deine Nase da manchmal? Und man merkt auch, dass du so ein bisschen schnüffelst. Hast du da manchmal so dran angespeichelt und guckst jetzt, wie der Speichel riecht oder so? Oder was machst du da genau? Guck.
Nein, das letzte Mal, dass jemand durch diesen Popschutz durchgesprochen hat, war das einfach diese Dame hier.
Roman, du hast eine tolle Stimme. Es macht mich richtig heiß.
Und deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen in meinen Popschutz verliebt.
Oh, ich freue mich so, diese Folge zu hören. Ich bin hochgespannt. Der Roman hat nicht geschlafen. Ich würde sagen, das war's wieder, liebe Kinder. Spendet weiter. Der Witz ist, wir laufen ein bisschen, also wir nehmen jetzt schon auf und der Podcast kommt aber erst in einigen Wochen. Es kann sein, dass uns inzwischen die Realität eingeholt hat und wir sowieso wöchentlich podcasten müssen. Aber falls wieder neue Gesänge anstehen müssen, dann müssen die das, dann müssen wir halt, dann müsst ihr euch eventuell gedulden, weil vielleicht ist das ja der erste Podcast im April, aber er wurde nämlich Mitte März gemacht. Aber ich glaube, bis zum April schaffen wir noch einen.
Ja, bitte generell, wenn ihr darauf hofft, im Podcast genannt zu werden, aufgrund eurer Spende und das nicht passiert, ihr könnt gerne eine Mail schreiben, aber lasst doch einen Monat Zeit, weil vielleicht kommt es eben noch. Erstens. Zweitens, ich habe es nicht so richtig herausgefunden, ob alle, die jetzt 5 und 10 oder ab 10, glaube ich, ab 5 Dollar gespendet haben, ob die wirklich bei dem Namen, unter dem sie gespendet haben, genannt werden wollen, weil ich keine einzige Information zu einer Shipping-Adresse gefunden habe, wo ein abweichender Name drin gestanden ist. Falls, seid so lieb, wenn irgendjemand unter den Zuhörern ist, der bereits besungen worden ist, das aber gar nicht wollte unter seinem Namen und deswegen einen abweichenden Namen gegeben hat, bitte lasst uns das irgendwie wissen, schreibt uns ein E-Mail, ich möchte nicht die Leute hier...
Oder ich finde generell, wenn ihr spendet und ihr wollt nicht genannt werden in einem Liedchen, also wenn ihr überhaupt genügend spendet, schreibt einfach eine Mail an unsere happydaypodcast@gmail.com Adresse.
Dort ist unsere Redaktion zu Hause. Da könntet ihr
genau, reichen. Und da werden die das bearbeiten und dann machen wir das nicht. Ansonsten gehen wir einfach davon aus, ihr wollt in einem harmlosen Liedchen genannt werden. Hey, wir sind doch inzwischen salonfähig. Wir kamen im Radio, wir waren bei Rocket Beans TV. Und wir haben überall uns nur blamiert.
Die Leute aus unsere Kollegen aus der Marketingabteilung haben uns allerdings gut gefunden, haben sie gesagt.
Genau, die welche aus welcher Marketingabteilung?
Aus unserer Marketingabteilung.
Aus unserer eigenen, ja. Aus unserer Redaktion.
Aber denen bezahlen wir auch so viel, dass sie sich nichts anderes
machen. Die arbeiten übrigens inzwischen jetzt auch sonntags und wir haben auch jetzt inzwischen Nachtdienst. Also ihr könnt immer uns schreiben. Ja. Ihr bekommt innerhalb der nächsten sieben Tage auf jeden Fall eine Antwort. Ja. Und von daher, wir wünschen euch was, es ist herrliches Wetter, ich werde froh, wenn fröhliches, tolles Wetter ist, dann bin ich einfach gut gelaunt, ich hoffe du auch,
ja.
Und schreibt uns, spendet uns und schreibt mal wieder eine lustige, warte mal kurz, vielleicht ist ja schon eine neue Happy Day auf iTunes eine neue Rezension, die lesen wir jetzt immer vor, nicht, dass jetzt Leute uns negative Rezensionen schreiben, um vorgelesen zu werden. Das wäre ein unglücklicher Trend.
Solange sie uns 5 Sterne dabei geben.
Rating Reviews, most recent. Jetzt mal gucken. Nee, das ist vom 19. Februar.
Zwitschern bei dir im Hintergrund die Vögel? Hör ich Vögel zwitschern bei dir?
Warte kurz. Oh ja.
Oh.
Ah ja, aber hallo. Ganz viel. Morgens auch schon inzwischen.
Schön.
Hier geht ja also immer ein bisschen früher los. Das haben wir ja schon mal etabliert. Das ist auch, ich finde es auch total geil. Es ist ja so eine Sinuskurve, ne? Die Tageslänge macht. Es geht ab dem 19. Februar oder sowas hat es geswitcht.
Ja.
Da wurden die Tage dann, 19. Dezember, da wurden die Tage dann langsam wieder länger. Aber eben ganz langsam. Und dann sind wir jetzt in diesen Wochen, wo es ganz schnell geht, wo richtig so von Woche zu Woche, Viertel, halbe Stunde. Und mir ist aufgefallen, dass inzwischen, wenn ich meine Äuglein aufmache und es ist nach 6 irgendwann, 5:45, 6:20, dass es schon hell ist und die Vöglein zwitschern. Und wenn ich meine Kinder abhole, wenn sie auf dem außerschulischen Auffangen sind, also wenn ich sie um 5:30 abhole, dass es hell ist und sie noch draußen auf der Straße spielen, dann ist doch herrlich.
Ja, herrlich.
Ich freue mich so auf diesen Sommer. Ja. Und ich fände es schön, wenn auch, wie gesagt, also im das wirst du nicht schaffen, im Juni will ich die 80 laufen. Und ich will mit dir noch solche Abenteuer erleben. Ich habe auch überlegt, habe ich zu Alexi gesagt, ich will vielleicht nächstes Jahr, will ich ja diesen Wüstenlauf machen, aber was ich auch irgendwann machen will, vielleicht nächstes Frühjahr oder so in irgendeinem Urlaub, ist, dass ich so eine von hier nach Karlsruhe oder von hier nach was weiß ich wo, so eine jeden Tag so eine 50 Kilometer Distanz lauf und die Kinder und meine Frau mit einem Camper oder so immer vorausfahren und mich versorgen und so, weißt du, dass ich nicht irgendwie Schlafsack und so auch noch mitschleppen muss und dass wir praktisch so einen Urlaub machen, dann so 2 Wochen ich jeden Tag laufe.
Ja. Ja, wir können ja, das Abenteuer wird dann sein, das, was du als Trainingslauf benutzt, du wirst dann als Trainingslauf irgendwelche Marathons verwenden, zum Beispiel, um dich auf deine 80 Kilometer Dinge vorzubereiten. Ich kenne das von meinem Cousin, der bei diesem Extremo-Radrennen teilgenommen hat. Der hat Trainingseinheiten gehabt, die haben 11 Stunden gedauert. Also ist 11 Stunden im Training Rad gefahren, durchgehend, ohne nur zum Pinkeln abgestiegen. Und dann werde ich sozusagen bei deinen Trainingseinheiten mitlaufen und für mich aufs Äußerste gehen, während du es links auf einem Bein abhüpfst, die 42 Kilometer.
Naja, also so 42 Kilometer sind nie auf einem Bein abhüpfen. Nie. Egal, selbst, ich habe ja mit dem Rob Watson gesprochen, selbst Rob Watson, der einer der besten Marathonläufer Kanadas ist und hoffentlich auch bei Olympia mitmachen wird in Rio, selbst Rob Watson hat nach 30 Kilometern Schmerzen in den Beinen. Kannst dir vorstellen, die Leute, die 160 Kilometer laufen. Ich lese gerade ein Buch von Marshall Ulrich, so ein Ami. Mhm. Es gibt diesen Badwater-Lauf in Death Valley. Mhm. Irgendwie 42 bis 45 Grad, super trockene Luft. Es geht die ganze Zeit leicht berghoch eigentlich, aber auf so einem Highway. Und die laufen die ganze Zeit auf dem Seitenstreifen, auf dem weißen Strich, weil ihnen sonst die Schuhe schmelzen. Mhm. Und du musst dein eigenes Verpflegungsteam haben. Und es gibt echt die krassesten Geschichten von Leuten, die halluzinieren, Leuten, die im Gehen eingeschlafen sind und so. Und es sind 220 Kilometer durch den heißesten und tiefsten Punkt Amerikas. Der Dean Karnazes hat darüber geschrieben. Und der hat dann zum Beispiel geschrieben, dass seine Frau ihm ein Brot gereicht hat. Und er hat gedacht, oh, machen hier aber keine halben Sachen, haben sogar einen Toaster mitgenommen und hat gedacht, oh, das Brot war getoastet. Und hat gesagt, warum habt ihr das getoastet? Und dann sagt sie, haben wir doch gar nicht. Es war so heiß und trocken, dass das Brot, während er es genommen hat, mit denen sich unterhalten, eine Minute oder so, und in der Zeit ist es in dieser Lufthitze so, dass es getoastet war.
Scheiße.
Und dieser Marshall Ulrich hat dieses Rennen gelaufen, 4-mal am Stück. Also direkt am Stück. Er hat das Rennen gefinisht und ist dann umgedreht, ist zurückgelaufen, ist wieder vorne zurückgelaufen, ist er in 6 Tagen oder so 1000 Kilometer gelaufen.
Scheiße. Warum? Ja ich werde es nie verstehen.
Oder in 10 Tagen 1000 Kilometer? Mhm. Auf jeden Fall total crazy. Mhm. Ja, es ist, also ich finde das ist dann schon echt sehr übertrieben, 4-mal. Aber ich finde, es gibt schon diese Ultradistanzen, ich glaube so bis 160 Kilometer, also was man so an einem Stück laufen kann, finde ich cool. Und diese Wüstengeschichte, die ich nächstes Jahr machen will, wenn ich die schaffe, und deswegen mache ich auch diesen 80 Kilometer Lauf, weil nächstes Jahr ist eine Etappe in der Wüste ist 80 Kilometer. Mm. Und das will ich vorher überhaupt mal die Distanz gelaufen haben.
Schöner fände ich es ja irgendwie, rein gefühlsmäßig fände ich es noch schöner, sich sein eigenes Ding zu basteln, also einfach immer...
Ja, aber da bin ich ja eben gerade mit busy, ich will dieses Wüstending machen, aber das meinte ich eben zu Alexi, eigentlich brauche ich gar nicht diese Competition-Geschichte und dieses Organisierte, eigentlich habe ich viel mehr Bock, selber solche Abenteuer eben zu basteln und was nämlich auch gibt, ist, dass man sich so ein Gürtel ummacht und so ein Wägelchen hinter sich herzieht. So ein zweirädriges. Da gibt's verschiedene Arten und Möglichkeiten. Und dass man dann nämlich da sein Zelt, seinen Schlafsack hat und so ein Abenteuer. Aber dafür müsstest du halt echt anfangen zu laufen. dass man einfach sagt, wir laufen jetzt jeden Tag die 40 Kilometer, was übrigens gar nicht so viel ist, wenn man den ganzen Tag dafür Zeit hat. Da kann man 20 joggen, eine Mittagspause machen von einer halben Stunde, Stunde und weiterlaufen 20. Das kriegt man so, man hat den ganzen Tag Zeit, man hat sonst nichts und den Rest des Tages muss man eigentlich nur da liegen, essen und schlafen, um zu regenerieren für den nächsten Tag. Aber darauf hätte ich auch Bock und dann halt in irgendeiner geilen,
hast du gerade vorher gesagt, hast du gerade vorher wirklich gesagt, sich selbst sein eigenes Wägelchen hinterherziehen?
Ja, so eine Karre praktisch.
Wirklich?
Mit so einem, es gibt Leute, die machen das. Nee, du kannst so einen Bauchriemen dir machen. Das ist ja viel besser als ein Rucksack.
Das muss halt dann auf Asphalt sein, also auf betonierter Straße, oder? Oder geht das
ja,
auch
so? Ja, oder auf so Wüstenuntergrund, also auf so Salzseen und so geht das auch. Aber es geht auch natürlich auf, du kannst ja auch ein Wägelchen, du kannst auch im Kinderwagen überall langlaufen. Also überall, wo du da langlaufen kannst, kannst du auch. Es ist wahrscheinlich wesentlich anstrengender, als normal zu laufen. Und ich habe es auch noch nie gemacht, aber ich glaube, dass das auch cool ist, weil du da halt die völlige Freiheit hast und sagen kannst, ey, ich laufe jetzt so lang, bis ich einen Bauernhof finde und frage, ob ich da mein Zelt aufschlagen kann. Was wahrscheinlich, wenn man da so auftritt und in seinen vollgeschwitzten Joggerklamotten niemand einem sagen wird, nein, du spinnst wohl. So, man spekuliert natürlich hoffentlich drauf, dass sie sagen, oh, kommen Sie doch rein, nehmen Sie eine Dusche. Ja. Aber gut. Okay, Kinas, ich würde sagen, das war genug.
Baba.
Bussi, Baba.